Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Zur Vorbereitung unserer Stay Forever Folge 150 über Gothic hatten wir ein Interview mit Mike Hoge und Tom Putzki geführt, das ihr jetzt hören werdet. Die beiden waren zwei der vier Gründer von Piranha Bytes, dem Entwickler von Gothic. Mike war maßgeblich verantwortlich für das Spieldesign, Tom vor allem für Pressearbeit, Marketing und Außenkontakte, aber zum Beispiel auch für den Auftritt von In Extremo im Spiel, wie wir gleich hören werden. Wir starten mitten rein ins Gespräch und wünschen euch viel Spaß dabei. Another visitor. Stay a while.
Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
Ich würde einfach mal damit anfangen, euch beide zu fragen, Mike, Tom, wie seid ihr denn eigentlich in die Spielebranche gekommen?
Ja, das ist bei mir ein Anruf gewesen von einem Freund, der in Dortmund in einer kleinen Spieleschmiede gearbeitet hat. Es war so eine 3-4-Mann-Bude und die brauchten einen Grafiker. Damals gab es noch Deluxe Paint, 320x200er Auflösung, 640x400, wenn es richtig groß war. Das war wie Mosaik setzen und nicht wie malen. Ich habe mir das damals selber beigebracht und der Kollege hat gesagt, ich weiß, dass du das kannst, die brauchen jemanden, komm da vorbei. Und ich habe gesagt, ja, klingt ganz interessant, ich schau mal. Und habe mich dann wieder meinem Lotterleben hingegeben. Daraufhin hat er mich noch mal angerufen, eine Woche später, und gesagt, du bist immer noch nicht da gewesen, was ist mit dir nicht in Ordnung? Du kommst jetzt hier hin oder ich komme zu dir und trete dir in den Arsch. Und dann habe ich gesagt, naja gut, okay, dann gehe ich mal. Und dann bin ich nach Dortmund gegangen und ich hatte ja keine Qualifikation, ich habe das als Hobby gemacht. Und habe zu dem damaligen Chef gesagt, ich arbeite umsonst für dich, bis du meinst, dass ich Geld verdiene. Wie findest du das? Und dann hat er gesagt, ja gut, klar, machen wir so. Und nach einer Woche, glaube ich, oder anderthalb Wochen, kam er dann an und hat mir irgendwie 3.000 geboten, was für mich eine Menge Geld war damals. Und da habe ich gedacht, hey, super, machen wir. Und so bin ich reingekommen. Das war der Anfang.
Was war denn das für eine Firma oder ein Team? Weißt du den Namen noch?
GDG hieß die German Design Group.
Die haben diese Strategiespiele gemacht, kann das sein?
Ja, genau, richtig.
Und was war der erste Titel, an dem du da gearbeitet hast?
Der erste Titel, Sterne wie Staub, glaube ich.
Ah ja, okay.
Andreas war der Grafiker da, der sich meiner angenommen hat und der mir innerhalb von kürzester Zeit beigebracht hat, wie ich 10-mal so schnell arbeite mit dem Tool, was ich schon seit Ewigkeiten benutze. Das war sehr hilfreich. Ja, das waren die Anfänge.
Tom, wie war es bei dir?
Naja, ich habe damals eine Weiterbildung zum Mediendesigner gemacht. Mediendesigner hieß in der damaligen Logik und Erklärung, Sie können danach mit dieser Ausbildung einen Quelle oder Otto oder Neckermann-Katalog auf CD-ROM umsetzen. Und ich habe am Wochenende immer mir noch was verdient dazu. Einmal habe ich Anfänger-Computerkurse gegeben und zum Zweiten war ich jedes Wochenende in Bochum in verschiedenen Clubs an der Tür. Und als ich diese Weiterbildung, die insgesamt 12 Monate umfasste, langsam dem Ende näherte, musste ich mir einen Praktikumsplatz besorgen. Und per Zufall habe ich an der Tür der Zeche Bochum, das ist eine nicht ganz unbekannte, auch heute noch existierende Lokalität.
Den Schuppen gibt's noch?
Ja, den gibt's noch. Und da habe ich 3 Leute, die bei mir durchgekommen sind, sich unterhalten hören. Und die waren alle aus einem Spieleunternehmen aus Bochum. Und die habe ich einfach ganz blöd angequatscht. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe da eine Karte gekriegt, habe mich gemeldet und konnte mein 2-monatiges Praktikum bei den Jungs in der Firma absolvieren. Und das war Greenwood Entertainment.
Genau, wollte gerade sagen, da habt ihr euch dann doch kennengelernt bei Greenwood.
Ja.
Genau. Das war nämlich, wo ich gerade gesagt habe, wo ich angefangen bin. Oh, da war ich ein Jahr ungefähr, hatte ein bisschen Geld angespart und ab und zu hatten die so Pfeilprogrammierer oder so für die paar Monate im Sommer oder so vielleicht, die für die gearbeitet hatten. Da kam ein Jörg, den mochte ich eigentlich direkt von Anfang an, ich kannte den noch nicht. Der hat gesagt, ich wollte mal in die USA fahren, aber ich habe keinen Bock alleine. Da habe ich gesagt, USA hört sich super an, machen wir. sind wir da einen Monat durch die USA gegurkt mit einem Mietwagen. Und ich habe mein ganzes Geld auf den Kopf gehauen, mein Konto überzogen und hatte eine Menge Spaß. Komm wieder und mein Chef sagt mir, sorry, aber die Firma ist pleite. Da habe ich gedacht, oh, na super, gut. Keine Kohle, Konto überzogen, was machst du? Geguckt, was gibt's hier noch für Entwickler in der Gegend? Das nächste, örtlich gesehen, war tatsächlich Greenwood. Und dann bin ich dahin, kurzerhand, nächste Woche, bin da hingefahren, habe meine Diskettenbox mitgehabt. Ich hatte ja den Job jetzt schon ein Jahr gemacht, habe ich ein bisschen Referenzmaterial. Bin da zu der Empfangsdame, das war ein bisschen größerer Laden schon. Ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, 20 bis 40, so Größenordnung, ne? Circa.
Nee, als ich dazu gekommen bin, waren es 15.
Ja, habe ich falsch in Erinnerung. 20er Größenordnung habe ich im Kopf drin. Okay, egal, wurscht. Jedenfalls, ich komme da hin. Wir hatten unten eine Empfangsdame. Da bin ich da hingegangen, habe gesagt, ich bin hier für ein Vorstellungsgespräch. Und sie sagte, hör, ich habe hier gar nichts im Kalender. Was machen wir denn da? Da rufe ich mal den Frank. Und dann kam ein Typ runter und hat gesagt, wie Vorstellungsgespräch, haben wir keinen Termin. Ich habe gesagt, ja, ich bin einfach so vorbeigekommen. Und er hat gesagt, na gut, wo du jetzt schon mal da bist, kommst du mit. Setzt mich an den Tisch, fragt mich nach meinen Bewerbungsunterlagen. Da habe ich ihm die Diskettenbox über den Tisch rüber geschlittert. Und er guckte mich kurz an, hat aber dann das genommen, hat sich das angeguckt, hat gesagt, nicht schlecht, wir melden uns. Da habe ich gedacht, naja gut, was will man erwarten? Ne? Aber zwei Wochen später haben sie sich tatsächlich gemeldet. Michael Bohne war dann der Kontakt. Mit dem Frank hatte ich das Vorstellungsgespräch. Und er hat gesagt, komm mal vorbei, die hat einen richtigen Scheißjob für mich. Die Arbeit für jemanden, der seine Mutter erschlagen hat. Die haben damals der Planer gemacht und haben die Videoaufnahmen vermurkst und die Menschen, die sie aufgezeichnet hatten, hatten alle so eine blaue Aura und sie wollten sie vor den Hintergrund packen und das störte, also musste die blaue Aura weg und ich sollte die in jedem Frame rauspixeln.
Wow.
Und ich habe aber dann einen Automatismus erfunden gehabt, mit zwei Programmen nacheinander drüber laufen lassen, wie ich das Ding fast selbstständig sozusagen bereinigen kann. Und hat das irgendwie nach 6 Wochen durch, das waren diverse Videos, und da war für 3 Monate angeheuert. Nach 6 Wochen bin ich dann irgendwie zu Markus gegangen, der damals der Geschäftsführer war, und habe zu dem gesagt, du, ich bin fertig. Ich will jetzt noch 6 Wochen die Eier schaukeln oder du sagst mir was anderes, was ich machen kann. Und dann guckte der mich an und sagte, na, eigentlich haben wir von oben Einstellungsstopp, aber für dich finden wir noch irgendwie ein Plätzchen. Ja, und dann bin ich da reingerutscht. Na, Tom ist, glaube ich, kurze Zeit später dazu gekommen oder warst du vorher schon da? Ich erinnere mich nicht mehr.
Ich weiß es auch nicht, aber ich meine, du hast schon drüben gesessen, als ich da das erste Mal reinschneite.
Ja, ich meine auch, du wärst kurz nach mir gekommen.
Ja.
Apropos, stört es euch, wenn ich rauche?
Ja, weil ich will auch rauchen.
Alles gut.
Ihr habt ja beide damit diesen Antrieb gehabt, in die Branche zu kommen und dann halt eine Gelegenheit gefunden, zufällig in der Nähe, was ja ein seltenes Privileg ist, glaube ich, in Deutschland. Ja, ist ja nicht so, dass hier die Entwickler auf den Bäumen wachsen. Was hat euch denn so angetrieben? Also habt ihr C64-Spiele gespielt zu der Zeit? Wie irre? Habt ihr einen Freundeskreis gehabt, in dem das schon irgendwie hochherging? Wart ihr die einzigen Nerds auf dem Schulhof, die Programme getauscht haben?
Ich glaube, in der Schule schon, ja, es war wirklich am Gymnasium, da war ich schon in der Informatik-AG. Nicht, dass mir das jemals irgendwas gebracht hat, weil da wurde auf simpelste Weise programmiert und gecodet. Und ich bezeichne mich bis heute noch als militanten Nicht-Programmierer. Irgendwann später kam ich dann dazu, selber mir Sachen beizubringen, zu unterrichten und ja, C64 gespielt und jede Menge, also Elite, Kaiser, Hanse und all sowas. Und meinen ersten Rechner, ich weiß gar nicht mehr, wann ich den hatte. Es war schon wirklich viele Jahre früher, bevor ich in diese Games-Branche gekommen bin. Naja, und ich habe halt immer Spiele gespielt und habe mich damit sehr intensiv auseinandergesetzt, aber ich hatte auch eine wahnsinnige Affinität zu Brettspielen und Rollenspielen, Pen and Papers und last but not least bin ich auch in Gewandung mit dem Latexschwert durch den Wald gelaufen und habe Orks verprügelt, also bei LARP-Aktionen, Live Adventure Roleplaying Game.
Mit eurer Clique, ne? Deiner Vierer-Clique, da deine Wilde.
Ja.
Das war ein geiles Team. Da war auch ein Chirurg dabei, der hatte, glaube ich, immer Nadel und Faden dabei, falls mal irgendwie Not am Mann war.
Absolut.
Mike, wie war es bei dir? Hast du schon früher selber kleine Sachen gemacht oder nur gespielt bis zu der Anstellung da?
Also gespielt habe ich meistens bei Freunden am Anfang in der Kindheit, weil meine Eltern nicht wollten, dass ich einen Rechner bekomme. Mir ist nicht hundertprozentig genau klar, warum. Es war auf jeden Fall eine schlechte Sache. Computer waren damals böse. wenn man Computer hatte, dann war man blasspicklig, saß im Keller und hat keine Nachkommen gezeugt und der Familienname ist ausgestorben. Irgendwie sowas um den Dreh. Also habe ich keinen Computer gekriegt. Und mein Onkel, der Bruder meines Vaters, der meinte wohl, der Junge braucht einen Computer und kam irgendwann und hat mir einen geschenkt. Also ein Spektra-Video, japanisches Modell, glaube ich, ZX80-Prozessor. Es gab auf dem deutschen Markt sagenhafte 3 Spiele. Als ich sie durchgespielt hatte, gab es halt keine Spiele mehr auf dem Computer. Das fand ich blöd. Aber er hatte mir in weiser Voraussicht ein Buch geschenkt, wie man programmiert. Und dann habe ich mir das geschnappt mit 12. Und dann habe ich angefangen, meine ersten Programme zu schreiben. Und dann habe ich angefangen, tatsächlich mein erstes Spiel zu programmieren und hatte das Spiel so weit, dass ich eine Figur mit einem Joystick über einen Bildschirm lenken konnte. Mit Nullen und Einsen Bitmasken im Code hatte ich die Animationsframes der Grafik definiert. Und eine wunderschöne Animation von einem Unterkörper, 16x16 Pixel, wo sich die Beine so durchs Bild bewegen. Und den Oberkörper wollte ich als nächstes machen, da war ich out of memory. Das nur 32K hatte, das Ding. Das ist mein erstes geplatztes Projekt. Dann gab es als nächstes, bei der Konfirmation habe ich mir dann selber gekauft, den Commodore Amiga. Wie alt war ich da? 16, glaube ich. 1000 Mark hatte ich damals für einen Amiga 500. Mit Speichererweiterung. Mein Vater hat noch einen Monitor oben drauf gelegt. Er hat dann gedacht, okay, der Junge meint es ernst, dann soll er auch einen vernünftigen Monitor haben. Hatte ich dann einen wunderschönen Amiga stehen mit Farbmonitor. Und back in the day hat man gedacht, das ist ja Wahnsinn, die Grafik. Guck dir das an, diese vielen Farben. Das sieht ja aus wie ein Foto, das sieht ja aus wie echt. Ich weiß noch die Begeisterung dafür. Und da habe ich dann jede Menge gezockt. Ja, da gab es Spiele ohne Ende auf dem Amiga. Teilweise aus dubiosen Quellen. Ja, das war so mein Einstieg in die Computerspielebranche. Da habe ich dann auch mit Deluxe Paint weiter Grafiken gemacht, habe Animationen gemacht und so weiter etc. Und das hat mir so ein bisschen die Tür geöffnet in die erste Firma, da habe ich ja gerade schon von erzählt.
Jetzt sind wir bei Greenwood ja noch und Greenwood ist noch weit weg von Rollenspielen, sondern ist in der Zeit erstmal für Wirtschaftssimulationen bekannt, also die Planer-Serie, das Amt, Mad TV 2. Was habt ihr denn gemacht bei Greenwood?
Naja, bei mir geht's schneller. Ich war ja, wie gesagt, gerade frischer 2-Monats-Praktikant. Und derjenige, der sich meiner angenommen hat, war ein Herr namens Carsten Schwede. Ein ehemaliger Bergmann, der auf Computerspieleentwickler und Grafiker umgeschult hat, als immer mehr Zechen im Ruhrpott geschlossen wurden. Und der hat mir versucht, den Umgang mit 3D-Modeling und Animationsprogrammen näher zu bringen und beizubringen. Und von Frank, der damals das Vorstellungsgespräch mit Mike gemacht hat, bekam ich dann die Aufgabe, die Außenhaut eines Raumschiffs zu modellieren. Sehr detailliert. Weil Greenwood hatte zum ersten Mal ein bisschen Geld in die Hand bekommen durch Investoren, die 60% oder sowas von Greenwood übernommen hatten. Das war damals die Funsoft-Gruppe. Und durch dieses frische Geld sollten jetzt zum ersten Mal Projekte stattfinden, die sich eben von den animierten Excel-Tabellen der Wirtschaftssimulationen, die bis dato am Start waren, so ein bisschen abgehoben haben. Und die 2 Produkte oder Projekte, die darunter fielen, waren DOG, Dog, und wie hieß das Battletech-Dingen?
Metalizer.
Metalizer, genau. Das war ein Battletech-Klon mit dem Originalregelwerk von Battletech drunter, ohne dass die Lizenz vorhanden war. Und es wurden Videos wie verrückt gedreht dafür mit echten Schauspielern. Alles sehr, sehr teuer. Und daran habe ich dann so hauptsächlich rumgebastelt. Bei Planer war ich auch noch ein bisschen dabei und so weiter. Aber ich habe mich vor allem damit beschäftigt.
Ging mir ähnlich, ne? Ich glaube, auch von den Jungs wäre keiner auf die Idee gekommen, sowas Wahnsinniges wie ein Rollenspiel anzufangen. Da mussten dann die Mad Scientists her, eine Oldenburger Programmierergruppe, 3 Studenten, die sind dann hingekommen mit ihrer Finster-Engine und haben so einen Ultima-Underworld-Klon. First Person war das, glaube ich, damals. First Person RPG, die hatten ihre eigene Engine geschrieben. War ganz nice, aber nicht ganz das, was wir im Sinn hatten, weil Marco Scheer hat dann damals irgendwie gesagt, ja, wir haben jetzt hier die Jungs, die haben diese Engine da, die haben das mitgebracht. Guckt euch das mal an. Und ich weiß nicht, wir hatten für sowas oder für diese Art von Spiel keinen Game Designer damals, ne, würde ich mal sagen. Da habe ich mich dann drauf gestürzt, da habe ich gesagt, so, ja, ich mach das. Und auch natürlich null Erfahrung gehabt und als erstes ein fettes Rollenspiel machen Und die Finster Engine war halt nur Indoor, wie Ultima Underworld halt. Da konnte man durch irgendwelche Dungeons gehen. Und ich habe gedacht so, ah, nee, das muss doch größer werden. Das muss doch so ein bisschen eher so wie Ultima werden. Mit einer Oberwelt und 3D-Figuren und am besten auch gar nicht First Person, sondern Third Person. So wie Ultima. Ja, das wäre schön. So machen wir es. Jungs, wir müssen die Engine nochmal machen. Was, bist du wahnsinnig? Weißt du, wie viel Arbeit wir da reingesteckt haben? Ja, aber ich meine, überleg doch mal, was meinst du, dass das für ein geiles Spiel wird? Bla, 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 bla. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Mad Scientists kamen und das Spiel wurde from scratch neu entwickelt. Die komplette Engine. Und ich kann das nur so erklären, dass alle Leute, die da beteiligt waren, keine Ahnung hatten, auf was sie sich einlassen. Und ja, Abfahrt.
Nochmal kurz, wie muss ich mir denn das vorstellen? Also diese drei Studenten, die sich Mad Scientists nennen, haben ihre Engine, ihr Rollenspielprojekt und pitchen es Publishern. Kommen damit auch zu Greenwood.
Yes.
Die kamen ja nicht zu euch spezifisch. Ihr wart ja Grafiker irgendwo da im Team, oder? Wie landet das Ganze denn eigentlich dann bei euch?
Scheint jemand der Meinung gewesen zu sein, wir können das gut beurteilen.
Sagen wir es einfach mal so, das Team war überschaubar. Also wie gesagt, ich meine, zu diesem Zeitpunkt waren es so 15, 16 Leute. Mike sagt 20, lass es irgendwo dazwischen liegen. Es gab zwei große Developer-Büros und dann so ein paar kleine, wo die Firmenführung saß oder sowas. Das heißt, wenn da jemand kam und irgendwas gezeigt hatte, dann hat man das eh mitgekriegt. Aber Beispiel, wir hatten gerade dieses Metalizer. Da war ich irgendwie in das Team involviert und habe die Missionen designt. Und später dann auch die Level. Umgesetzt hat sie jemand anders, aber ich habe sie schön wacker aufgemalt und mir ausgedacht, wie was funktionieren soll und so weiter. Bla bla. Also das war eigentlich meine Aufgabe an diesem Projekt Metalizer, diesem Battletech-Klon. So, der Projektleiter hat aber in den Sack gehauen vor der Fertigstellung des Projektes und hat das Unternehmen verlassen. Und um das Ding, was ja ein teures Projekt war, fertig zu kriegen, musste da jetzt jemand Neues ran. Und komischerweise war ich der Einzige in der gesamten Firma, der sich mit dem Battletech-Universum auskannte. Weil ich habe da vorne in meinem Bücherregal immer noch 50 plus Battletech-Romane. Ich habe sämtliche Mech-Warrior-Spiele gespielt, die es auf dem PC gab. Ich habe das Pen-and-Paper-Rollenspiel gespielt. Ich habe mir die Zinnfiguren angemalt, also Zinn-Mechs, und habe das Brettspiel gespielt. Das heißt, ich war der einzige Experte im ganzen Haus für das Battletech-Universum und schwupp war ich der neue Projektleiter. So ist man da an Jobs gekommen.
Genau, ich habe auch noch eine Sache unterschlagen, und zwar, das war das Timing, ja, zu der Zeitpunkt, an dem die Mad Scientists kamen, also das Programmierer-Team, das fiel in die Phase, wo Greenwood auch pleite ging. Das war so ein Jahr, nachdem ich da angefangen habe. Ja, die haben sich auf jeden Fall aufgelöst. Ich weiß nicht, ob die wirklich pleite waren, aber auf jeden Fall die Firma löste sich auf. Und die Mad Scientists kamen zu einem Zeitpunkt, wo da eigentlich gar keiner mehr irgendwelche Deals machen konnte. Aber da wir da mit mehreren Leuten mehr oder weniger auf der Straße standen und uns überlegen mussten, was wir als nächstes machen, und dann auch noch ein paar gute Leute am Start hatten, die zeitgleich auf Arbeitssuche waren, und ich jetzt zum zweiten Mal mitbekommen habe, wie innerhalb kürzester Zeit eine Firma pleite geht, habe ich mir zumindest für meinen Teil gedacht, Firma pleite gehen lassen, das kannst du selber. Und dann haben wir uns zusammengeschlossen, der Tom Putzki, meine Wenigkeit, Stefan Newell und Alex Brüggemann und Markus Scher noch als stiller Teilhaber, der Geschäftsführer von Greenwood. Und der hat uns da ein bisschen Startkapital gegeben, ein bisschen viel sogar, ich glaube, das waren so Größenordnung 200.000, 300.000. Die hat er da reingesteckt und wir haben gesagt, wir machen jetzt das Spiel. Mit den Mad Scientists zusammen. Die Mad Scientists wollten nicht mit uns gemeinsam die Firma aufmachen. Die wollten eine selbstständige Gruppe bleiben. Fair enough. Also waren wir zu viert in Bochum und drei Oldenburger Programmierer. Und das waren die Anfänge. Das war sozusagen der Grundstein, der Startschuss für die Gothic-Produktion.
Wir sind jetzt hier, um das nochmal kurz zu sagen, Ende 1997, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Korrekt. Ganz genau.
Noch kurz die beiden anderen, die ja noch mit dabei waren, die du gerade schon erwähnt hast, Mike, nämlich der Alex Brüggemann und der Stefan Newell, die kommen ja auch von Greenwood, wenn ich das richtig im Kopf habe. Was haben die für einen Hintergrund? Wo kommen die her? Was haben die gemacht?
Das ist absolut richtig, ja. Also Alex war auch aus dem Art-Bereich, allerdings eher im Animationspart zu Hause, soweit ich mich entsprechend entsinne, während Stefan der einzige von uns war, der ernsthaft programmieren konnte.
War der nicht auch irgendwie Offizier beim Bund?
Der hat auf jeden Fall an der Bundeswehr-Uni studiert. In München, soweit ich das richtig im Kopf habe. Ich meine, das habe ich ja auch mal gemacht, nur in Hamburg. Aber Stefan hat das Studium beendet, ich nicht. Und war dann als Programmiererfahrener, auch Projektleiter, bla, sowas in der Richtung. Naja, was uns vier irgendwie einte, war Liebe zu Rollenspielen. Das auf jeden Fall. Weil das mochten wir irgendwie alle. Und wie Mike gerade schon gesagt hat, Greenwood Entertainment hat sich halt in Wohlgefallen aufgelöst. Und ich entsinne mich noch, wir haben irgendwie ein ganzes Wochenende in dem Konfraum, da im Glockengarten, zugebracht und überlegt mit allem Mann, was, wo, wie. Und dann haben sich halt verschiedene Grüppchen für verschiedene neue Firmen gefunden. Und das waren einmal dann Piranha Bytes mit uns Vieren. Das war Better Day Communications, Bohne und sowas. Erinnerst du dich, die den Gnarf gemacht haben? The Art Department, die sich wieder auf Werbespiele gestürzt haben. Und wo dann im Laufe der nächsten ein, zwei Jahre das Mohun rauskam?
Effective Media.
Effective Media, wenn man es wirklich so sieht, die solideste und am Markt erfolgreichste und gefestigte Firma, weil die sind heute immer noch top-notch im Bereich Lokalisierung. Also wenn du bei denen auf die Webseite gehst, effectivemedia.de, und schaust, was die in ihren Referenzlisten für Titel, für Publisher, für Marken haben, da wird dir einfach nur schwindelig, ne?
Und eure Vierergruppe, wie muss ich mir das vorstellen? War das dann eher so eine Zweckgemeinschaft? Ja, wir stehen alle auf der Straße, wir müssen uns irgendwie zusammentun. Oder wart ihr Freunde?
Nee, ja, also wir waren Kollegen, ne? Wir waren schon gute Kollegen. Man hat sich auch mal irgendwie in Bochum getroffen oder so, aber richtige enge Freundschaft hatten wir nicht auf jeden Fall. Wir waren in erster Linie Arbeitskollegen, aber gute Kollegen.
Stimmt, aber ich würde schon sagen, dass beim einen oder anderen dahinter eine Freundschaft bei rauskam.
Ja, na klar. Aber ne, zu der Zeit, ne?
Waren wir gute Kollegen, klar.
Waren wir gute Kollegen, so. Und vielleicht nochmal, ich bin da gerade so ein bisschen spielerisch drüber weggegangen. Es war natürlich eine Ernsthaftigkeit auch dabei. Ja, wir waren alle semi-professionell, das habe ich, glaube ich, gerade mir als klar gemacht. Aber man hat sich schon überlegt, okay, was machen wir hier eigentlich? Wie sind die Verkaufschancen und so weiter etc.? Zu der Zeit gab es ein Diablo, das kam gerade raus und lange, lange Zeit war der Rollenspielmarkt tot gewesen. Also Rollenspiel war eigentlich a thing from the past. Keiner hat das zu der Zeit mehr gemacht.
Das war ja noch vor Baldur's Gate hier, ne? Was das Revival dann einleitet.
Ja, Diablo war seit Ewigkeiten das erste Mal, dass sich wieder einer an das RPG-Thema rangetraut hat. Mega erfolgreich gewesen. Und dann habe ich gedacht, na gut.
Richtig. Und es hat ja auch tierisch Spaß gemacht. Wir haben es ja auch gezockt.
Ja.
Wir haben es ja gezockt wie die Bekloppten. Und das kam 96 raus, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, genau.
Da du Ultima erwähnt hast, also dass Ultima 9 rauskam, war 99, zwei Jahre später. Ne?
Genau.
Also am Rollenspielmarkt war überhaupt nichts los. Überhaupt nichts.
Was ein Grund war, es zu machen.
Jo.
Einer der Gründe.
Aber wenn ich das richtig verstehe, dann ist das aber jetzt so eine Art opportunistisches Projekt um diese Oldenburger Engine rum. Das ist jetzt doch zustande gekommen, diese Vierergruppe auch in der Konstellation, weil ihr dachtet, geil, Rollenspiele wollen wir machen und wir haben jetzt die Engine von den Oldenburgern, auf der wir aufbauen können. Das war von Anfang an um diese Idee rum gestrickt. Ihr wolltet nicht irgendwas anderes noch machen.
Kann ich so unterschreiben, ja. Das ist ein opportunistisches Projekt, auf jeden Fall.
Absolut.
Es klingt jetzt immer ein bisschen fies, aber halt ein Projekt, das aus der Gelegenheit entstanden ist, weil die Oldenburger da waren. Ne? Genau.
Natürlich, ja. Kann man so sagen, ja. Wobei das Design für das Spiel selber ist ja dann from scratch gemacht worden, ne? Mhm. Aber überhaupt die Möglichkeit zu haben, ein Programmiererteam zu haben, von Leuten, die Bock haben, dann hast du auf einmal 7 Leute, die dasselbe wollen. Das hat ja eine Dynamik. Also darauf sind wir alle aufgesprungen, glaube ich, als Glaube daran, das kann funktionieren. Keiner wusste genau, wie es aussieht, aber alle hatten Bock.
Und die Oldenburger, waren die alle Freelancer sozusagen dann für die neu entstehende Piranha Bytes oder war das eine eigene Firma, die euch Rechnungen gestellt hat als Firma?
Ich glaube, das war eine GbR sogar, ne?
Ja, die Mad Scientists haben sich dann auch irgendwie für die Vertragsbildung und sowas zusammengeschlossen in einer rechten Form. Und naja, ich nenne mich, wir sind ja öfter mal hochgefahren und haben mit den Jungs gequatscht oder die sind zu uns gekommen. Wir mussten dann nach Oldenburg. Also die Mad Scientists selber waren auch noch aufgeteilt. Das heißt, zwei waren in Oldenburg, wenn mich nicht alles täuscht. Und einer in Cuxhaven. Cuxhaven oder Bremerhaven? Weißt du das noch?
Oh.
Naja, irgendwas mit Hafen, oben an der Küste.
Ja, irgendwo da. Bremerhaven, glaube ich.
Und das war schon anspruchsvoll. Auch die Kommunikation war anspruchsvoll.
Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, wie die Entwicklungsumgebung dann war und wie ihr euch da aufgestellt habt. Ich würde nochmal kurz schnell zu dieser Grundidee zurückkommen, weil Mike, du hattest ja gerade schon gesagt, du hast deinen Mad Scientist quasi mitgegeben, so Engine bitte neu. Und du sagtest ja schon, wir brauchen eine Oberwelt, wir möchten das Ganze offener gestalten. Und diese ursprünglichen Vorstellungen eures Rollenspiels, wie viel vom späteren Gothic ist denn da eigentlich schon drin? Oder reden wir da eher von einer Art Diablo-Variante oder sowas?
Nee. Das hat sich schon, also in meiner Vorstellung auf jeden Fall, immer in Richtung Ultima bewegt. Das sollte eine simulierte Welt sein. Was mich an Ultima damals begeistert hat, kann man heutzutage vielleicht schwer nachvollziehen, wenn man das Ding nochmal anschmeißt, weil es dann vielleicht auch nicht so gut gealtert ist, aber zu der Zeit auf jeden Fall.
Entschuldigung, von welchem Ultima sprichst du, wenn du Ultima sagst?
Ich würde mal so sagen, so Teil 6 als Referenz.
Ah, 6, okay. Ah.
Da hat man halt eine Welt mit Charakteren, die Tagesabläufe haben, die gehen ins Bett, die arbeiten, die produzieren ihren Quatsch. Du hast Partyfreunde, die du schon aus den vorherigen Teilen kennst. Du hast irgendeine Art von Beziehung zu den Charakteren, die über einen bloßen Questgeber hinausgeht. So, in meiner Welt zumindest war das so. Und das fand ich daran faszinierend. Es sollte schon eine lebendige Welt werden. Und der Grundgedanke war schnell klar, es muss was Kleineres werden. Eine Dimension wie Ultima schaffen wir nicht. Es muss eine beschränkte Welt sein. Und dann kommt die erste Idee, wir machen das auf einer Insel. Und dann denkt man, ja gut, okay, Insel, das ist so naheliegend. Was gibt's noch für andere Möglichkeiten, das zu designen? Wir können natürlich auch eine magische Barriere drum packen. Ja, okay, magische Barriere, schön und gut, aber warum soll die da sein? Die muss ja irgendwie in die Welt integriert sein. Es muss ja alles irgendwie plausibel sein und Hand und Fuß haben. Ja, da muss ja irgendwie was dafür verantwortlich gewesen sein, dass das Ding da ist. Und dann spinnt man sich so von Punkt zu Punkt. Und irgendwann, habe ich immer gesagt, erzählt sich die Geschichte selbst sogar, ja, am Ende. Wenn man die ganzen Notwendigkeiten nimmt und daraus sozusagen den Rahmen strickt.
Ich habe nur daran gedacht, dass wir dann auch einige Inspirationen für die Barriere und so weiter und für die ganze Story dann auch aus Hollywood sozusagen übernommen haben. Sprich, die Klapperschlange. Snake Plissken, gespielt von Kurt Russell. Ganz Manhattan ist ein Gefängnis. Es ist eine Mauer drum. Es sind keine Wächter drin im Gefängnis. Straftäter werden reingeschmissen und vergessen. Klingt vertraut irgendwie, ne? So magische Barriere und sowas.
Du sagtest vorhin auch schon, Mike, die ursprüngliche Engine, diese Finster-Engine, war eine Ego-Perspektiven-Engine, wie bei Ultima Underworld. Und eine der Änderungen, die ja dann für Gothic kam, war Third Person. Warum eigentlich?
Warum Third Person? Ich glaube, dass das eine, das ist so lange her. Das sollte was mit dem Kampfsystem zu tun gehabt haben, würde ich mal vermuten. Ja, dass wir ein Kampfsystem hinkriegen, wo du irgendwie mit Schwertern kämpfen kannst und die ganze Geschichte irgendwie gut im Griff hast. Und das war, glaube ich, vielversprechender in Third Person umzusetzen. Aber wie gesagt, das war ja irgendwie die Ultima-Idee, ne? Man lenkt halt ein Männchen durch die Gegend. Und das war ja so ein bisschen das Grundthema dabei. So, und das war dann übersetzt in 3D eben ein Third-Person-Spiel.
Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, dass uns immer, vor allem dir, extrem wichtig war, das Visivik-Prinzip umzusetzen. Dass das so eine Vision war, die sich durchgezogen hat. What you see is what you get. Und das kannst du am besten einfach darstellen, indem du die ganze Zeit deine Figur im Blick hast, indem du siehst, was sie macht.
Stimmt. Es ging ja auch darum, die Kleidung der Figur, ne, sollte eine Rolle spielen. Man sollte sehen, wie man stärker wird. Idealerweise hätten wir die Figur noch ein bisschen breiter skaliert, wenn man mehr Stärke kriegt und so. Da gab es einige lustige Ideen, die es nicht alle ins Spiel geschafft haben. Aber ja, genau, richtig, das ist auch ein Punkt.
Das war auf jeden Fall ganz entscheidend für uns. Wir wollten eben einfach dem Spieler klar machen, guck auf alles. Und dann weißt du, worum es geht. Am Anfang bist du eine Pünte und kannst nichts. Und so siehst du auch aus. Du hast nur Lumpen an und so weiter und so weiter. In anderen Spielen hast du dann Levelaufstieg und musst dann anfangen, Punkte zu verteilen oder jada, jada, jada zu machen. Das war der übliche Kram. Wir wollten, dass es sofort sichtbar ist, dass sich was tut. Wir wollten, dass du sehen konntest, wie du besser wirst mit dem Schwert, wie du andere Animationen hast mit Schwert oder setze Schwert für irgendeine andere Waffe. Wir wollten, dass du den Fortschritt siehst, und zwar immer. Wir wollten, dass du jederzeit die Kamera auf deinem Charakter hast, damit du die Veränderung siehst, damit du die Welt auch gut sehen kannst, damit du einfach dich daran erfreuen kannst, dass du, wenn du stärker wirst, hast du auch bessere Klamotten an, geilere Teile, du hast Spaß. Dieses Wiesewick-Prinzip hat sich bei uns wirklich wie ein roter Faden so durchgezogen.
Ja, die erste Version des Designs kam auch ohne Punktesystem aus, wenn du dich erinnerst. Hm? Da gab es sowas gar nicht. Du bist dann zu einem Typen gegangen, der hat gesagt, ich bringe dir das bei, wie das besser geht. Und hast du die Quest geschafft, hätte dann das Geheimnis des Schwertkampfes verraten, du hattest die besseren Animationen fertig. Da war kein Charakterscreen, wo drin stand Schwertkampf Stufe 1 oder Stufe 2. Es war alles einfach im Game drin. So ein bisschen Zelda-Style rückwirkend betrachtet. Obwohl das ein Spiel war, was ich damals gar nicht gespielt hatte. Aber so eher in die Richtung. Das haben wir dann hinterher verworfen, weil ich einfach gemerkt habe, was für eine Macht dieses Punktesystem hat. Und das einfach auf dem Bildschirm steht, 100 Erfahrungspunkte erhalten. Das darunterliegende Punktesystem sollte gar nicht so offensichtlich ins Spiel integriert werden, am Anfang nicht. Die Entscheidung kam ja später.
Und ich meine, das wird ja auch heute noch Gothic 1 als absolut positives Feature nachgetragen, dass die Immersion in die Welt, die auch noch wirklich lebendig wirkt, dass die selten durch solche Geschichten wie, so, jetzt musst du deinen Stufenaufstieg machen, und möglichst viele verschiedene Fenster, Layer, Windows und so weiter, die eigentlich das Spielerlebnis stören. Und das haben wir versucht, so ein bisschen in den Hintergrund zu packen.
Haben wir ja auch. Also wir haben es ja sehr schlank gehalten, ne? Dann.
War das eine bewusste Abgrenzung gegen irgendein anderes Spiel? Also du hast ja Ultima mehrfach jetzt als Beispiel genannt. Das ist ja schon ein Spiel, wo man die Zahlen auch sieht.
Ja, bei Ultima war es ja auch so. Die hatten ja auch ein sehr schlankes Rollenspielsystem. Ich glaube, da gibt's auch nur 3-4 Attributswerte und viel mehr gibt's da nicht. Dann hast du noch so eine Art Magiekreis, den du lernen kannst oder sowas. Und hast deine Runen, mit denen machst du deine Sprüche und deine Zauberzutaten und ich weiß nicht was so. Das ist ja Inventarfrickelei dann und das ist ja nicht wirklich ein Charakterscreen in dem Sinne, ne?
Richtig. Aber nicht zu vergessen auch die Reputation bei Ultima. Hm. Dein Ruf in der Welt. Und das hat uns auch so ein bisschen inspiriert. Das ist überhaupt keine Frage. Wir wollten ja auch etwas schaffen, wo sich deine Taten in der Welt rumsprechen, um dem Ganzen einfach einen noch glaubwürdigeren Anstrich in dieser Welt zu geben. Dass wir wirklich die Vorstellung hatten, du tust was, das wirft praktisch einen Stein in den See und die Info von deiner Tat, die geht einfach weiter, wie das mit den Wasserwellen.
Das haben wir gemacht, ne? Das haben wir gemacht. Wir haben es sogar eingebaut, ein Nachrichtenverbreitungssystem, wenn du Scheiße gebaut hattest. Das führte dann aber dazu, dass irgendwer gekommen ist und dir aufs Maul hauen wollte und du wusstest gar nicht, warum. Das war für den Spieler nicht nachvollziehbar. Wir haben dann gemerkt, dass eine direkte Reaktion der NPCs gut ist und ein bisschen eine kleine Prise davon, dass sie jetzt irgendwie merken, wenn du dir den Kollegen ermordet hast oder so, das hast du dir wohl noch gemerkt. Ne? Aber wenn du da irgendwo einen Apfel vom Tisch genommen hast und du gehst ja später durchs alte Lager und dann kommt irgendwer empört auf dich zu und will dich verdreschen, hat der Spieler überhaupt gar keinen Bezug mehr dazu. Er hat so viel Kram eingesammelt, er erinnert sich gar nicht mehr an diesen blöden Apfel. Dann nützt das ganze System nichts.
Aber auf der anderen Seite war uns auch klar, das war auch sehr, sehr wichtig, wir wollten ja keine nette, freundliche Blümchen- und Bienchen-Fantasy-Welt schaffen. Und wir wollten ja keine kuschelnden Elfen, sondern es war eben von vornherein klar, wir wollten etwas hinkriegen. Und da hat der Ruhrpott natürlich auch stark unterstützt, was eben offen, ehrlich aufs Maul ist. Ne? So, und wenn du dann die Situation hast, Ruhrpott mies Snake Plissken, dann wird es schon interessant.
Das ist ein guter Punkt, weil es gibt ja nun frappierende Ähnlichkeiten zwischen euren ursprünglichen Gedanken und Ultima, wie ihr es gerade schon hergeleitet habt. Aber der deutlichste Unterschied ist dann schon, sagen wir mal, die Stimmung des Spiels. Ultima ist ja doch eine eher helle und freundliche Fantasy. Upper-Class-Fantasy, würde ich fast sagen, hier mit Lord British und sowas. Und bei euch sind wir ja eher in der Working-Class-Fantasy dann. Also, du sagtest gerade, Tom, schon, das leitet sich dann aber aus euren Erfahrungen her? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also, ich bin in Gelsenkirchen geboren. Ich habe meine Kindheit und Jugend damit verbracht, wie heißt du schon im Pott, Brikett zu Eierpolen rumzulutschen und Heizöl zu zersägen. So. In Steinwurfweite vom Parkstadion aufgewachsen, also Schalke und bla und so weiter. Und der Menschenschlag im Ruhrpott ist schon durchaus was Spezielles. Man trägt das Herz ein bisschen auf der Zunge. Du kannst dich sehr schnell unbeliebt machen. Auf der anderen Seite, wenn du ein cooler Dude bist, dann kannst du auch eine richtig gute Zeit haben. Die Menschen sind in der Regel nicht hintenrum, sondern sie sagen offen und ehrlich, dass ihnen deine Fresse nicht
passt. Da ist schon was dran, ja.
Ja.
Ich habe da über 20 Jahre gerne gelebt.
Das Interessante aus meiner Perspektive ist, dass viele von diesen inhaltlichen Sachen, die ihr geschildert habt, sich herleiten aus der Erfahrung mit Ultima, aus der Spielerfahrung und das aber nicht. Also hier findet eine Abgrenzung statt. Ich meine, wir haben vorhin schon Diablo genannt. Das ist ja auch eher eine darke Fantasy, ja, das ist ja eine düstere Welt. War das ein Einfluss?
Es ging um Plausibilität. Es ging einfach darum, eine lebendige Welt zu erschaffen. Hm? Eine, die ich glaube. Ja, wenn ich als Designer mir das vorstelle, du gehst durch das Spiel und einer sagt zu mir, ach, eure Durchlauchtigkeit, die Elfen und die Zwerge sind sich gram, so, weißt du, dann, ja, okay, kann ich nicht so einsteigen, zieht mich nicht so rein wie, immer wenn du jetzt hier zum falschen Lager gehst, dann kriegst du was aufs Maul. Das ist eine andere Ansage und eine direktere Beziehung und eine modernere Sprache auch. Und da haben wir drauf gezielt. Wir wollten so ein bisschen weg von diesem Verstaubten. Wir wollten ein bisschen was machen, was ein bisschen frischer ist, was ein bisschen greifbarer ist, was die Leute mehr abholt. Also, glaube ich, so für mich.
Wir wollten auch was Offenes und Ehrliches machen. Vielleicht ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Mike. Wir haben eine Idee mal gehabt für einen ersten Teaser-Trailer für Gothic. Der ist nie umgesetzt worden, aber ich finde es immer noch richtig großartig. Wir hatten uns eine wunderbare Waldlichtung vorgestellt, voller hervorragender, schöner, bunter Blumen. Die Sonne strahlt drauf und eine kleine Elfe, so aka Tinkerbell, flattert fröhlich, pfeifend, lustig von Blüte zu Blüte und ist glücklich und alles ist schön und die Vöglein zwitschern, die Sonne scheint und von oben kommt ein dreckiger, verschmierter, lehmbeschmutzter Springerstiefel und tritt die Elfe platt. Und dann kommt Gothic. So, das war unsere Vorstellung. Das war unsere Marschrichtung.
Sehr schön.
Das ist aber facettenreich, ne? Aber ein Aspekt ist auf jeden Fall, das gehörte sich damals einfach so spielhistorisch gesehen, wenn du ein Rollenspiel gemacht hast, hast du diese geschwurbelte Sprache benutzt.
High Fantasy, ja.
Das gehörte sich so. Damals war es so. Und das war ein Bruch damit, ein bewusster Bruch, ja.
Es gab ja auch schon Warhammer zu der Zeit mit so Anklängen in diese Art von Working-Class-Darstellung, ne, mit ihren Orks, die so gesprochen haben wie dein englischer Arbeiter und so. Aber das war was, was ja in Deutschland nicht so Fuß gefasst hat.
An mir ist es tatsächlich vorbeigegangen. Habe ich nicht gespielt zu der Zeit.
Ich entsinne mich an Warcraft und den kotzenden Ork, wenn man den oft genug angetippt hat. Nee, aber wir wollten uns wirklich bewusst davon abheben. Also keine High-Fantasy. Das war einfach klar. Wir wollten eben was Düsteres, Schmutziges, Dreckiges, aber Glaubhaftes schaffen.
Wir waren ja auch Pen-and-Paper-Rollenspieler, ne, zu der Zeit. Also wir haben ja schon mit diversen Rollenspielwelten und Systemen uns auseinandergesetzt und jetzt nicht nur DSA, was weiß ich, D&D, Hahn Master, Call of Cthulhu, Shadowrun, was weiß ich, you name it. Alles gezockt irgendwie zu der Zeit und dann hat man natürlich auch so seine Vorlieben, man weiß, was gefällt mir nicht, so, da kann man sich auch ein bisschen einsortieren aufgrund der Erfahrung. Also Einflüsse gab es viele, ja.
Ja, aus allen Ecken und ein bisschen Hollywood hier, ein bisschen Bücher, Literatur da, Pen and Paper Rollenspiele, andere Rollenspiele, also wie gesagt, ich bewundere Richard Garriott und die Ultima-Reihe und vor allem dann, als das Ultima Online kam, das hat ja nochmal die Perspektive ganz woanders hingepackt. Also ich bin sehr, sehr froh und dankbar für das, was er der Spielewelt gegeben hat.
Jetzt würde ich gerne nochmal zurückspringen zu dieser Gründungszeit von Piranha Bytes. Wir haben jetzt über die Idee schon gesprochen. Aber nochmal die Frage, wie muss ich mir denn das vorstellen? Also Greenwood ist zerfallen, es gibt diese Nachfolgefirmen und ihr müsstet ja jetzt zum Beispiel mal überlegen, okay, wo ist denn unser Büro in Zukunft? Wo gehen wir denn hin? Wo arbeiten wir? Das ist der eine Punkt. Und der zweite ist, ihr müsst ja auch irgendwie Rollen verteilt haben. Wer von uns vier macht denn jetzt was?
Oh Gott. Genau richtig, Greenwood ist zerfallen. Die ehemaligen Chefs von Greenwood, die ihre Anteile zu 60% an die Funsoft verkauft haben, haben ein Management-Buyout von der Funsoft wieder gemacht. Aus rechtlichen Gründen konnte Greenwood als Firma nicht weiter bestehen. Greenwood existierte danach noch, aber nur als Label. Und deswegen gab es dann die Aufteilung der Leute in 4 verschiedene Firmen mit der Idee, wir können uns doch gemeinsame Büroräumlichkeiten anschaffen. Und wir haben dann tatsächlich wieder in Bochum was gefunden, wo es dann so war, dass diese 4 Firmen, die ich vorhin aufgezählt habe, Effective Media, Better Day Communications, The Art Department und Piranha Bytes drin waren. Jeder von den Firmen hatte einen eigenen größeren Büroraum. Und wir haben uns geteilt, die Sanitäreinrichtung, die Empfangsdame, den Empfang, die Buchhaltung, die Telefonanlage, den Server, den Meetingraum. So, also Shared Office, wenn du so willst. Aber das waren eben die 4 Firmen, die vorher eine Firma gewesen sind.
Am Bochumer Stadtpark war das?
Am Bochumer Stadtpark, absolut. Ja, in Laufweite vom Planet. Ja, und so hat das dann einigermaßen gut funktioniert. Das heißt aber auch ganz klar, dass wir 4 Hansel, die wir dann in unserem Büro saßen, uns keine großartigen Gedanken um Dinge wie Buchhaltung und sonstiges überhaupt machen mussten. Weil das war da und dafür gab es halt immer noch Leute, die sich aus dem Pool der ehemaligen Greenwood-Mitarbeiter herauskristallisieren. Naja, und die Geschichte jetzt mal abseits von Piranha Bytes geht natürlich auch in diese Richtung weiter und führt in eine interessante, spannende und katastrophale Zukunft.
Das stimmt.
Ich komme gleich nochmal auf meine Rollenfrage zurück, aber eine Sache, die mich interessieren würde, ist, ihr hattet das vorhin ja auch schon den Markus Scheer mehrmals erwähnt, den Geschäftsführer von Greenwood, der ja dann auch bei euch als Geldgeber investiert war. Das liest man auch immer in der Geschichten von Gothic, aber dann verschwindet er aus der Erzählung und taucht erst wieder auf, wenn es um die Phenomedia geht und Piranha Bytes dann in den Schoß von Phenomedia geholt wird. War das tatsächlich so?
Ja, stimmt ja auch.
Saß der aber noch mit in der Firma eigentlich?
Ja, ja, der war stiller Teilhaber. Der hat sich da nicht eingemischt in die Entwicklung. Der hat auch unter anderem die Namensfindung von Piranha Bytes hat er, glaube ich, sogar mitgewirkt. Als wir uns überlegt haben, wie wollen wir jetzt die Firma nennen?
Meinst du?
Ich meine wohl. Also ich weiß noch, dass wir da diverse bescheuerte Namensvorschläge hin und her geschmissen haben. Da war Markus zum Beispiel dabei und hat auch seine Sachen da in den Ring geschmissen.
Na ja, gut, das mag sein, aber...
Ich weiß nicht, wem ich das zuschreiben soll am Ende.
Ich meine, Bert ist darauf gekommen.
Nee, Bert ist auf Gothic gekommen.
Ach, stimmt. Nee, Piranha Bytes kann ich nicht sagen. Also ich weiß, dass es nicht mein Favorit war und ich dafür auch nicht abgestimmt habe. Ich weiß, 2 weitere waren irgendwas mit Pyramid und ein Vorschlag war, ich glaube, das war mein Favorit, Gorilla Games. Ich mochte das.
Ey, verloren in Raum und Zeit, ist auch egal. Auf jeden Fall, du hast nach der Rollenverteilung gefragt. Die Frage hat sich eigentlich nicht gestellt bei uns. Ja, wir wussten ja, was wir können, voneinander auch. Also es war klar, dass der Stefan Juhl die AI-Skripte macht, dass der Tom da die Level-Model, dass der Alex da die Animationen macht und dass ich da irgendwie Grafiken mache und Story und Game Design halt, ne?
Eine GmbH braucht ja auch einen Geschäftsführer.
Ja, das ist Stefan Juhl geworden.
Der Bundeswehroffizier, der verantwortungsvolle Mensch, natürlich.
Ja.
Das war bei ihm in guten Händen.
Ja.
Das war absolut in guten Händen, ja.
Also ich kann mir diese ganze Situation immer noch nicht so richtig vorstellen aus dem Zerfallen der Greenwood. Also es gab diese Anteilsverkäufe und dann geht das nicht mehr so weiter und dann gründen sich da diese 4 Firmen. Aber der Share ist ja bei euch beteiligt. Also das ist ja euer früherer Chef, der steigt dann halt dann bei euch mit ein. Aber bei Art Department war er auch beteiligt, oder nicht? Und waren das dann alles noch so quasi Share-Greenwood-Tochterfirmen, die da entstanden sind, wo er das ein bisschen als Strippenzieher im Hintergrund zusammengehalten hat? Oder war das doch alles eher aus den Leuten heraus entstanden?
Genau, das war ein Konglomerat von unabhängigen Firmen, bei denen der Markus seine Finger drin hatte jeweils, auf gut Deutsch gesagt.
Ah, okay, ja.
Und der das auch zusammengehalten hat. Der auch damals schon wohl, vermute ich, aber da habe ich gar nicht mit ihm drüber gesprochen, wir hatten unsere eigenen Probleme, im Hinterkopf hatte, das mal zusammenzuschließen und mit dem ganzen Laden an die Börse zu gehen. Als gut breit aufgestellte Multimedia-Company, die in alle Richtungen Abteilungen hat oder so. Irgendwie so eine Spinnerei dürfte damals schon bei ihm im Hinterkopf rumgeschwommen sein, würde ich vermuten, oder?
Ja, das denke ich auch. Wir haben uns, wie gesagt, um unseren Scheiß gekümmert.
Du hast auch nicht vergessen, zu der Zeit, wie alt war ich da? 24, 23, 24. Da bist du jung, da gründest du eine Firma, Firmengründung, keine Ahnung. Andere Leute haben das schon tausendmal gemacht. Marco Schier hatte voll die Ahnung von allem. Natürlich rennst du dem hinterher. Der weiß Bescheid, der Mann so. Ja, der macht dir die Türen auf. Der sagt dir, wo es lang geht. Wie GmbH-Gründung muss jetzt schnell gehen. Ja, dann kaufen wir eine. Wie kaufen? Ich dachte, die muss man irgendwie gründen und das dauert ewig. Nee. Da gibt's Firmen, die haben die von der Stange. Kaufst du einfach GmbH 7874, nennst die um. Das geht alles viel schneller. Ach so, aha. Ne, und dann lernt man und dann folgt man aber auch dann dementsprechend, ne, gerade in dem Alter. Das darfst du ja auch nicht vergessen.
Ja, das ist ja völlig nachvollziehbar. Und ihr hattet ja nur einen unter euch vieren, der schon mal ein Hemd getragen hat. Okay, und dann sitzt ihr da mit den Oldenburgern, die ja nun relativ weit weg sind. Ihr vier kennt euch schon für so eine Firma ein bisschen grafiklastig, würde ich sagen, aber mei, ihr habt ja eure unterschiedlichen Fähigkeiten. Jeder macht wahrscheinlich mehrere Sachen. Und dann sind da die Oldenburger. Wer hat denn mit denen Kontakt gehalten? War das dann über den Stefan als Programmierer oder dich, Mike, als Game Designer? Wie läuft denn die Zusammenarbeit jetzt von da an?
Das hat der Stefan gemacht, das habe ich zum Teil gemacht. Um was geht es, ist die Frage. Man arbeitet ja an verschiedenen Dingen. Die Programmierer arbeiten an verschiedenen Systemen, wir arbeiten an verschiedenen Designs. Da hat man sich dann eben so abgesprochen, wie es gerade nötig war. Also das ist in so einem kleinen Team nicht, glaube ich, so ganz klar strukturiert, wie du dir das jetzt vielleicht vorstellst. Ne? Das wird dann einfach das gemacht, was anliegt von dem, der es gerade entweder am besten kann oder der Zeit dafür hat.
Bei eurer Rollenaufteilung ist mir das völlig klar. Das ist ja in kleinen Teams logisch so. Die Oldenburger sind ja so eine andere Größe, finde ich. Also das ist ja dann auch eine eigene Firma, der werden ja dann Aufträge erteilt, wo es dann hinterher Rechnungen drüber gibt oder sowas, oder nicht? Wie war denn das Vertragswerk mit denen gehandelt? Einfach ein Werkvertrag nach Stunden dann?
Das war ein Werkvertrag, ein Spiel soll produziert werden mit dem Namen bla bla bla, das ungefähr so und so aussehen soll und ne, wie das halt so ist, nicht näher spezifiziert.
Ja, schon klar, wie das dann ist. Ja.
Also laufen sollte es.
Okay, und wie geht das dann weiter in dieser Zusammenarbeit? Ihr habt erstmal vergleichsweise für so eine junge Firma viel Geld.
Wir wollten ja auch wachsen, ne? Wir brauchten ja neue Leute, das ist ja ein Riesenunternehmen, ne? Also stell da mal so eine Welt hin. Und dann sind wir angefangen, so ein bisschen die Fühler auszustrecken Richtung Geldgeber. War nicht so leicht, ne? Dann ist Tom losgezogen und hat sich da so ein bisschen in der Presse getummelt. Das war auch sehr hilfreich, weil da hat er ein paar Leute gefunden, die sich interessiert haben für unser Machwerk und die dann für uns ein paar Artikel veröffentlicht haben, wo wir nicht ganz dämlich aussahen. Das wiederum hat dann dazu geführt, dass ein Geldgeber auf uns aufmerksam wurde. Das hat auch dazu geführt, dass andere Leute auf uns aufmerksam wurden. Zu der Zeit, das darf man ja nicht vergessen, gibt es keine Ausbildung zum Spieleentwickler oder irgendwas in der Art. Das sind alles Quereinsteiger. Das war der Wilde Westen. Ne? Tom hat gerade gesagt, der ehemalige Bergmann bei Greenwood, da gab es doch den ehemaligen Versicherungskaufmann und den ehemaligen Banker, den ehemaligen Feuerwehrmann und ich weiß nicht was, ja, you name it. Und alle fangen da an, lustig Computerspiele zusammen zu machen. Und dementsprechend hatten wir dann ein paar Leute bei uns auf der Matte stehen, die gesagt haben, hey, wir wollen bei euch mitmachen. Und denen haben wir dann gesagt, naja, also wir haben schon ein bisschen Geld, aber wir machen das jetzt so, wir verzichten auf unser Gehalt. Ich habe zu der Zeit meiner Frau auf der Tasche gelegen, die ist Kellnerin gewesen, haben wir zu zweit von dem Kellnerinnengehalt uns irgendwie durchgeschlagen und haben mit dem Geld die Leute bezahlt, die wir brauchen. Aber dafür hat es auch nicht gereicht. Also haben wir denen gesagt, hör mal zu, ich mache dir einen Deal, du kriegst die Hälfte. Und wenn es gut läuft, dann kriegst du den Rest. Lässt du dich darauf ein? Und wir haben es gemacht. Und so kamen dann die ersten Leute für halbes Gehalt zu Piranha Bytes. Weil die 300.000 sind natürlich sonst schnell weg. Wir müssen ja irgendwie zusehen, dass wir da irgendwie den Start hinkriegen. Und die haben auch ihr Geld gesehen, by the way, ja? Also nur mal so fürs Protokoll.
Dann habe ich die große Publisher-Runde gedreht. Wie gesagt, dank der absolut überraschend positiven Presse, die wir damals überall erfahren haben, haben die Publisher sich teilweise auf uns gestürzt oder ich habe mich auf sie gestürzt, sodass sie nicht weglaufen konnten. Alles besucht, teilweise alleine, teilweise waren wir zu zweit oder sowas. Und letztlich, last but not least, ist dann im Februar 99 ein Publisher tatsächlich kleben geblieben. Und das war Egmont Interactive, die frisch gegründete Interaktivabteilung des Egmont Ehapa Comic Verlages. Und die wollten dann uns Geld geben dafür, dass wir Gothic machen.
Ja, wir hatten 70-80% Marktanteil an Comics, was damals lief, konnten nicht mehr wachsen und wussten nicht, wohin mit ihrem Geld. Da sind sie ausgerechnet zu uns gekommen.
Und ihr habt nicht Nein dazu gesagt.
Nee. Und wir haben auch ein paar große Kisten von Comics gekriegt.
Ja, das stimmt.
Das ist ja auch schön. Okay, da ist euer Team schon größer gewesen zu dem Zeitpunkt 99 als jetzt nur die vier. Ihr habt ja schon erzählt, da kamen dann Leute dazu, Quereinsteiger, junge, unerfahrene Leute. Also mein Eindruck ist, euer Team war relativ grün und die Maxime war vermutlich Learning by Doing, oder?
Na klar.
Auf jeden Fall. Ich meine, kurz danach, als wir dann Publisher hatten, ist das Team natürlich ernsthaft gewachsen. Kriegst zeitlich nicht mehr genau sortiert. Aber da war so der Zeitpunkt, wo man einen Umzug in andere Büroräumlichkeiten, wo mehr Platz war, auf dem Schirm hatte. Und danach sind wir dann wirklich gewachsen, weil wir hatten ja jetzt auch die Kohle, um andere Kollegen zu bezahlen. Aber es waren auch immer noch sehr interessante Charaktere. Ich meine, ein Paradebeispiel ist einfach, dass ein 17-jähriger Schüler bei uns auftauchte und sagte, ich mache Musik. Und dann haben wir uns tatsächlich den angeguckt und angehört. Und das war ziemlich geil. Und dann haben wir überlegt und haben ihm ein Angebot gemacht, das er nicht ablehnen konnte. Und zur Unterzeichnung des Arbeitsvertrages von Kai Rosenkranz kam er dann mit seinem Vater, weil er war ja 17. Ja, und so ist Kai da reingekommen.
Ja, ich weiß noch, wie der ankam. Ich hatte irgendwie den Erstkontakt, glaube ich. Ich habe ihn gefragt, was kannst du? Und er hat gesagt, ich kann alles. Dann habe ich gesagt, okay, das ist gut, habe ich gesagt. So jemanden können wir gebrauchen. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Nein, ich kann wirklich alles. Ich kann ein bisschen programmieren, ich kann dies, ich kann das. Stellt sich raus, stimmt. Also Kai ist vielseitig talentiert und hat das Projekt dann auch in einigen Punkten verstärkt, nicht nur in puncto Musik. Er hat auch zum Beispiel die Effekte gemacht, Visual Effects gemacht und so weiter.
Lass nochmal zurückgehen zu der Publisher- und Finanzierungsfrage. Also ihr hattet 300.000 Euro am Anfang und das ist ja schon viel Geld für eine kleine deutsche Spielefirma. Aber euch war klar, ihr baut jetzt was Riesiges, also braucht ihr auch mehr Leute und diese 300.000 werden nicht reichen. Erstaunliche Weitsicht, finde ich, für ein junges deutsches Team, ehrlich gesagt. Und dann fangt ihr mit Pressearbeit an, auch wieder erstaunliche Weitsicht. Das hat ja schon richtig einen Aufschlag gehabt, ganz früh. Der Rüdiger war ja schon bei uns bei der GameStar, Riesenfan, und da hattet ihr noch nicht mal einen Publisher. Und dann kommt der Publisher. Und der Publisher, das wäre ja dann Shoebox, ne? Das Label von Egmont Interactive, also das war Frank Eukemis. Das ist jetzt niemand, der sich mit Spielen nicht auskennt. Ehemaliger Spieleredakteur. Was habt ihr denn dem gesagt, wie viel Geld ihr haben wollt?
Och, wir haben ihm gesagt, dass wir alle reich und berühmt werden wollen. Aber es war ja nicht Frank Eukemis, mit dem wir unsere Verhandlung gemacht haben, sondern Shoebox kam ja erst später dazu.
Ach so, aha, das war vor der Eukemis-Zeit.
Das war ein Label. Und zwar das gemeinsame Distributionslabel, wenn ich das noch genau richtig hinkriege,
ja,
aus Egmont Interactive und DTP. Die haben Shoebox dafür gegründet. So, wir haben einen Publishing-Deal mit Egmont Interactive gemacht. Der frisch gegründeten Interactive-Abteilung eines langjährigen, bedruckten Totenholz-Verlages.
Okay, und die kannten sich nicht so gut aus mit Spieleentwicklung und den dafür nötigen Summen, hm?
Vorsichtig formuliert, nein. Leider Gottes auch die Leute nicht, die sie in dieser Abteilung in Egmont Interactive eingestellt haben. Die kannten sich auch nicht so richtig gut aus. Und dann haben wir einen netten Vertrag gemacht. Und das war schön.
Ja, jetzt lass dir nicht alles aus der Nase ziehen. Was stand denn so drin in diesem Vertrag? Also wenn du keine Summen nennen willst, dann gibt es einen Zeitraum, den ihr festgelegt habt, einen Umfang. War das ein klassischer Milestone-Vertrag?
Milestones, ja klar. Die wollten natürlich irgendwie kontrollieren, dass wir auch vorankommen bei der Kohle, die sie uns geben. Also haben wir einen Milestone-Plan gemacht, der auf 2 Jahre passte und sich gut las. Stellt sich raus, wir brauchen länger, ne?
Es stellt sich mehr als einmal raus, wir brauchen länger.
Aber die Philosophie war damals, wie ging einigen Leuten der Arsch auf den Grundeis, wir konnten nicht liefern, ne, pünktlich. Und dann habe ich gesagt, halt, stopp, warte mal, jetzt haben die schon, ich weiß nicht genau, wie viel reingesteckt, 1 Million pro Jahr ungefähr, denke ich. 2 Millionen sollten es werden für 2 Jahre, circa. Entwicklungskosten jetzt nur, ne. So die Größenordnung ungefähr auf jeden Fall. Die genauen Zahlen weiß ich jetzt wirklich nicht mehr, ehrlich nicht, aber so ungefähr. Und dann hast du 2 Millionen reingesteckt und dann kommt jemand und sagt, ich brauche noch ein halbes Jahr. Dann kannst du entweder 2 Millionen im Klo runterspülen oder noch eine halbe drauflegen. Da habe ich mich eigentlich entspannt. Ich habe gedacht, das machen die schon. Haben sie auch gemacht. Und dann ein halbes Jahr später, wo ist unser Spiel? Ja, wir sind schon echt einiges weiter, aber wir brauchen noch ein halbes Jahr. Die Logik greift wieder und wir kriegen das halbe Jahr. Und dann wurde es eng. Dann wurden sie dann doch ein bisschen knatschig und dann musste es dann in 4 Monaten fertig werden. In 3 Jahren, 4 Monaten, dann wird es dann aus dem Boden gestampft, das Ding.
Stimmt, das war so, wie Mike das erzählt. das Wichtige dabei ist, dass wir es selber nicht besser wussten. Wenn ich zu euch zur Presse rumgekommen bin und mal wieder oder das erste Mal einen geplanten Release-Termin euch genannt habe, war ich felsenfest davon überzeugt. Weil das war unsere Planung. So sieht das aus. Es hat nicht funktioniert. Deswegen musste der Release-Termin verschoben werden oder ein neuer genannt werden oder. So war das auch mit unserem Publisher. Wir haben denen unsere Sache gezeigt, was wir gemacht haben. Natürlich, man wusste schon, wie man die Sachen vorzeigen sollte. Sagen wir es einfach mal so, damit das auch alles einigermaßen gut aussieht.
Man hat ja auch ein bisschen rumgesponnen, ne? Man hat ja Gott weiß, was für großartige Vorstellungen gehabt, was das für ein Spiel wird, und schleppt einige von den Ideen mit über eine relativ lange Zeit, um sich dann am Ende doch wieder aus Zeitgründen zu trennen. Hätte man das alles ein bisschen fokussierter gemacht, hätte man noch ein besseres Ergebnis hingekriegt, bestimmt. Ob es jetzt schneller gegangen wäre, weiß ich nicht. Wir haben uns da auch schon gegenseitig gut auf den Füßen gestanden. Wir haben auch Sachen teilweise dreimal neu gemacht oder so, aber learning by doing halt.
Wo wir schon dabei sind, dann lasst uns doch mal in so eine Postmortem-Situation gehen, weil wir hattet gerade schon gesagt, aus einem 2-Jahres-Plan wird dann ein 3,5-Jahres-Spiel letztendlich, grob gesagt. Was ist da schiefgelaufen? Was hättet ihr anders machen müssen?
Vielleicht jemanden dabei haben, der sich damit ein bisschen auskennt, als Projektleiter oder als CTO für die Engine, das wäre auch nicht schlecht gewesen.
Aber der Dieter war schon nicht schlecht, muss man schon ihm lassen.
Nicht schlecht, aber auf der anderen Seite war er, vorsichtig formuliert, nicht sonderlich kommunikativ.
Ja, bei seinem Laden hat er im Griff gehabt. Also er ist auf jeden Fall ein Nazi gewesen, was Coding betrifft, und das ist auch gut so, ja. Sonst wäre das niemals was geworden.
Trotzdem, Zusammenarbeit knirschte des Öfteren.
Das stimmt. Gerückt habe ich einfach, war auch nicht.
Und was wirklich auch geholfen hätte, wäre, wenn wir ein bisschen weiter nach draußen geguckt hätten und die technischen Entwicklungen, die draußen in der Welt abgingen, etwas mehr nachvollzogen hätten. So von Voodoo auf 3DFX. Das war nämlich genau mitten in unserer Entwicklungszeit. Und das kam für uns sowas wie, oh, huch, was geht denn da ab? Und verdammt. Und dann musste man das natürlich anpassen und adaptieren. Und ich weiß nicht mehr wie viel, aber es hat uns Monate gekostet. Und das kam wirklich relativ überraschend für uns. Und ich meine, hier auch noch so ein absolut gutes Beispiel. Wir waren ja bis kurz vor Schluss der festen Überzeugung, dass unsere Steuerung mit 10 Tasten ohne Maus das Tollste wäre, bis der Rest der kleinen Menschheit, gerade in Form von befreundeten, uns zugeneigten Journalisten, uns klar gemacht hat, sagt mal Leute, meint ihr nicht, dass ihr vielleicht so eine Steuerung nehmen solltet, wie der Rest der Welt sie erwartet und erhofft? Wann war das so? Ich würde sagen, weniger als ein halbes Jahr vor Release haben wir angefangen, die Maussteuerung.
Du warst doch 3 Monate vor Release noch mit deiner Tastatursteuerung bei uns. Das weiß ich doch noch.
Ja.
Das war doch grotesk, war das doch. Die GameStar hält sich bis heute zugute, also wie alle anderen Zeitschriften auch, dass sie euch davon überzeugt haben. Jetzt hast du die Gelegenheit, das mal klarzustellen. Wer hat denn den Impuls gegeben?
Das waren ganz klar mehrere. Aber wie ich ja gerade in meinem Satz auch schon gesagt habe, es war vor allem geneigte und zugewandte Journalisten. Egal, ob sie jetzt in München oder in Poing oder in Nürnberg, Fürth, wo auch immer saßen, die gesagt haben, sag mal Leute, jetzt wacht mal ein bisschen auf. Seit Lara Croft rausgekommen ist, haben sich die Menschen daran gewöhnt, mit Maus und Tastatur zu spielen. Nur ihr macht diesen Scheiß mit Java. Ist doch so toll, es funktioniert ja alles. Ist ja alles drauf ausgelegt. Meine Fresse.
Das habe ich verbockt. Das ist meine größte Designsünde. Zu glauben, dass es sowas wie ein gewohntes Interface nicht gibt. Die Leute machen das dann schon so, wie man sich das ausgedacht hat. Das ist ja ein tolles Konzept.
Ach, wir waren alle davon überzeugt. Ich meine, ich konnte das auf den Tasten spielen wie sonst was. Man hat es ja auch nur mindestens 1 Million Mal gemacht. Aber die Welt hatte recht.
Aber schön, wenn man den Luxus hat, das wirklich dann auch Learning by Doing durchzuziehen. Das ist auch irgendwie geil.
Auch das war wiederum, und das ist mir sehr wichtig, immer wieder aus dieser ganzen fast 3,5-jährigen Zeit, es war nie böse Absicht, es war eher, wir wussten es nicht besser.
Ihr hattet ja auch einen Multiplayer-Modus geplant ursprünglich. Wurde da auch dran entwickelt? Ist da Zeit reingeflossen?
Ja, bestimmt. Aber nur in den Anfängen, glaube ich, ne? Und dann haben wir schnell gemerkt, das wird zu groß. Also zu lange haben wir es mitgeschleppt, das Thema im Design. und natürlich auch Systeme so gestaltet, dass sie leistungsfähig genug sind dafür. Ne? Macht man das nicht, hat man eine einfachere Implementation. Also zu lange haben wir das mitgeschleppt. Wie lange, weiß ich nicht. Auf jeden Fall zu lange. Wir haben uns dann aber auch irgendwann nach der Hälfte der Laufzeit oder so davon getrennt. Als wir gemerkt haben, wir schaffen den ersten Release-Termin, den wir uns vorgenommen haben, nicht oder so, da haben wir auch gesagt, es gibt nichts. Ich habe das auch vehement verteidigt. Ne? Ich wollte ja dieses Spiel machen und war halt auch ein paar Jährchen jünger und ich habe das auch überhaupt gar nicht eingesehen, warum jetzt irgendwie Features weggelassen werden sollten. Das gehört auch alles jetzt gefälligst in das Spiel. Ja, da hatte man eine andere Sicht, glaube ich auch. Dieser eigene Reifungsprozess, der fand ja parallel statt. Und als wir das dann hinterher eingetütet haben, da sind wir auch mit der Kettensäge dran gegangen, haben gesagt, okay, alles da, jetzt mal Butter bei den Fischen, ne? Was fliegt jetzt und was nicht.
Warst du, Mike, denn derjenige, der die Ansagen gemacht hat? Also wenn du sagtest, da kommt nichts raus aus dem Spiel, das muss alles drin bleiben und ich möchte Tastatursteuerung, hast du das dann durchgesetzt? Warst du derjenige, der den Hut da auf hatte?
Ich glaube schon, dass ich den Hut auf hatte, aber ich würde jetzt nicht sagen durchgesetzt. Ich denke schon, dass das immer auch ein Diskussionspunkt war. Und es gibt auch immer natürlich jemanden, der es dann besser weiß und der dir nochmal den Kopf gerade rückt. Also ich habe schon eine starke Vorstellung davon gehabt und habe versucht, die durchzusetzen, aber mit Überzeugung und nicht so per Titel. Ne? Alex ist ja auch zum Beispiel zu mir gekommen und hat gesagt, keine Ahnung, ob ich die Hintergrundgeschichte von Gothic irgendwie entworfen, die Historie und alles, und habe dann versucht, irgendwie diesen Intro-Text zu schreiben als Beispiel. Und habe dann irgendwie riesig rumgeschwafelt, habe total aufgeholt, habe gedacht, ich müsste alles erklären. Und dann kommt ein Alex Brüggemann, der famose Fähigkeiten hatte, Sachen wirklich einfach auf den Punkt zu bringen, und hat gesagt, ey, was machst denn du da? Das kannst du alles streichen. Das muss anders laufen. Der König hatte keine Wahl, er musste verhandeln, er brauchte das Erz. So, fertig. Dann wissen die Leute Bescheid. Was erzählst du denn da von irgendwelchen Kriegen und so stundenlang rum? Ne? Und dann ist man dann hoffentlich schlau genug drauf zu hören, weil er hatte einfach recht. Und so ist es ja auch gelaufen. Ja, also wir haben uns da gegenseitig poliert.
Ja, also was Design betrifft, hatte Mike auf jeden Fall den Hut auf. Aber wir alle vier hatten irgendwo irgendwie ein paar Fähigkeiten. Und die in der Kombination, ich entsinne mich an einige Sommersessions, wenn wir im Bermuda-Dreieck gesessen haben, im Mandra zu viert und Bier getrunken haben und dann einige Dinge ausgesponnen haben und sowas. Und jeder konnte auf seine ganz spezielle Art und Weise was beitragen. Und diese Kombination war wirklich nicht so völlig scheiße.
Nee, das war gut. Weltdesign zum Beispiel, diese ganze Geschichte, Hintergrund der Welt und sowas, das habe ich gemacht. Diese ganze Weltkarte, was gibt's wo, welche Lager soll es geben, welche Fraktionen soll es geben. Also das ganze Setting ausgearbeitet, ja. Das war mein Hauptverantwortungsbereich, also Game Design in dem Sinne inhaltlich zu machen.
Wir hatten kurz über eure Rollen gesprochen, also eure nicht vorhandenen Rollen, weil jeder so ein bisschen das gemacht hat und ihr euch auch gegenseitig dann stark beeinflusst habt. Als ihr dann aber gewachsen seid und einen Haufen Leute dazu bekommen habt, hat sich das dann geändert? Oder wart ihr zu viert immer im Austausch? Oder hat sich das dann so departamentalisiert ein bisschen?
Also mit meiner eigenen Geschichte ganz kurz. Wir haben einen Publisher-Deal gekriegt. Das war im Februar 99. Und meine ureigenste Aufgabe an dem Spiel war ja nun, die Welt zu modeln, zu bauen. Als wir uns mit dem Publisher dann finanziell neue Mitarbeiter leisten konnten, sind relativ zügig Horst und Mario reingekommen, zwei Level-Modeler. Ich habe die ein bisschen angelernt und innerhalb von, keine Ahnung, ich sag jetzt mal 3 Monaten, waren die Jungs einfach so viel besser und schneller als ich, dass ich mich da komplett raus zurückgezogen habe. Und das war auch gut so. Naja, es gab immer noch genug zu tun für mich und naja, dann kam eben auch dieser andere Zweig der Geschichte, der da weiterging. Mit, man führt die Unternehmen, die wir vorhin schon mal angerissen haben, wieder unter einem gemeinsamen Dach zusammen. Das passierte halt im Frühjahr, Sommer 99.
Das war dann die Phänomedia.
Das war die Phänomedia und die Phänomedia wurde dann in eine AG umgewandelt und im November 99 sind wir dann an die Börse gegangen, an einen neuen Markt, haben 4 Monate bis zum Peak des neuen Marktes und dann ging es den Bach runter. Und in der Zeit habe ich auch meine größte Fehlentscheidung getroffen, indem ich von der Piranha Bytes zu der Phänomedia hochgewechselt bin. Ja, weil irgendwer sollte halt so als Marketing- und Kommunikationsleiter die Phänomene ja auch irgendwie an die Börse bringen. Und komischerweise sollte ich das werden. Ja, hat ja auch funktioniert, ganz toll. Aber dafür war ich dann der Erste, der nicht mehr bei den Piranhas saß von den Gründern. Und ich habe immer noch Pressearbeit und ein bisschen anderes und nebenbei gemacht, aber ich war nicht mehr in erster Linie Piranha, sondern ich war Phänomedia.
Ich bin auf jeden Fall froh, dass du damals dabei warst, das kann ich dir nur sagen, weil ich habe damals in meiner naiven Fantasie überhaupt gar nicht gewusst, dass man sowas wie einen Tom braucht, wenn man eine Firma hat.
Hattet ihr bei dieser Integration in Phänomedia eigentlich eine Wahl?
Natürlich, wir hätten den ganzen Scheiß nicht mitmachen brauchen. Hätten wir nicht. Stell dir das so vor, dass die ehemaligen Chefs uns allen ehemaligen Mitarbeitern diese Idee gepitcht haben. Richtig, mit allem drum und dran. Und ich meine, wir haben gearbeitet wie die Kesselflicker. Viel, sehr, sehr viel. Und hatten wenig Sinn für anderes. Aber trotzdem, wenn man irgendwann abends nach Hause kam und dann nochmal ein bisschen Fernseher anmachte, dann hieß es nur noch Aktien, Aktien, Aktien. Das war ja diese Zeit vom neuen Markt und Nasdaq und so weiter. Und jede Firma mit irgendeinem dämlichen Dotcom im Namen war auf einmal unendlich viel Geld wert. Auf jeden Fall hatte die Phänomedia, als wir dann zu Spitzenzeiten an der Börse waren und der Peak war im März 2000, von da an ging es dann nur noch runter. Zu diesem Zeitpunkt, wenn ich das richtig im Kopf habe, hatte die Phänomedia kurzfristig eine höhere Marktkapitalisierung als die Lufthansa. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen.
Der Neugierde halber gefragt, Geld war ja dann da bei der Phänomedia in diesem Zeitpunkt, aber Phänomedia war ja auch ein Publisher, wenn ich das richtig im Kopf habe. Gab es da jemals den Gedanken, wir kaufen das bei Egmont wieder raus, das Produkt? Oder stand das nie zur Debatte?
Die lagen ja bei uns, die Rechte.
Also ich meine jetzt nicht die Rechte am Spiel, ich meine das Publishing von Gothic, dass man es quasi wieder ins Haus zurückholt.
Nee, das war glaube ich kein Thema, ne?
Nee, das war kein Thema und vor allem damals war der Markt ja noch ein bisschen simpler strukturiert, als es heute ist. Es gab ja noch kein Steam und keine Online-Stores und so weiter, sondern es ging um ein physikalisches Produkt. Und du brauchtest ja nicht nur einen Publisher, der sich um die Vermarktung gekümmert hat, sondern du brauchtest ja auch noch einen Distributor, der sich um die Herstellung und das Packaging und so weiter kümmert, mit allem drum und dran. Du brauchtest ja eine Salesforce, die in die Mediamärkte Saturns und so weiter der Welt ging und das Zeug da in die Regale drückte und so weiter und so weiter. Also das waren damals hoch spezialisierte Jobs, besetzt mit mehr oder weniger richtig guten Leuten, die das aus dem FF konnten. Und für die Phänomedia sich jetzt mal eben ein Publishing Department aufzubauen, wo man so ganz grob gesagt schon mal 20 Leute braucht. Nee, das war, glaube ich, nie der Fall. Wüsste ich jedenfalls nicht. Oder ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Vielleicht wurde da auch mal am grünen Tisch darüber gesponnen. Und dann wurde es mal durchkalkuliert, weil dafür brauchst du einfach Profis. Also das kannst du oder konntest du damals nicht oder hat sich niemand zugetraut, sowas einfach mit Neulingen oder so zu machen, weil dafür müsstest du dann ein gutes Team zusammenziehen.
Okay, dann kommt es also dazu, dass Egmont euch Ende 2000 die Pistole auf die Brust setzt und sagt, jetzt muss das Ding mal fertig werden und dann sind wir bei diesen berühmten 4 letzten Monaten, die Mike vorhin schon erwähnt hat. Was ist da passiert?
Ja, da haben wir dann das Spiel fertig gemacht, ne?
Wie weit war es denn bis dahin?
Ich will jetzt nicht übertreiben, aber gefühlt war es so, dass wir 80% des Contents in den letzten 4 Monaten gemacht haben. Wir haben eigentlich nur die Systeme entwickelt, die ganze Zeit. Und dann haben wir uns auf den Arsch gesetzt, zu gut Deutsch, und haben wir das da reingeprügelt, den ganzen Content. Die Pläne gab es natürlich. Es gab die Charaktere und so weiter etc. Es gab das Kampfsystem, aber noch nicht alle Monster hatten Animationen und waren richtig eingestellt. Die Kampf-KI muss ja dann auch noch irgendwie eingestellt werden und getestet werden und getweakt werden. Wir hatten halt ein paar Kreaturen fertig, aber welche Anzahl von Kreaturen in Gothic jetzt rumläuft, wüsste ich jetzt noch nicht mal. 30 würde ich schätzen ungefähr, dass uns da irgendwie 5 gehabt haben und den Rest haben wir dann in den letzten 4 Monaten hochgezogen. So.
Das ist ja auch erstaunlich, weil du vorhin schon sagtest, das war ja nicht das erste Ultimatum. Und auch ihr gesagt habt, ja, wir machen das Ding jetzt fertig. Aber das hat ja dann offensichtlich 2-mal vorher nicht geklappt. Warum denn nicht?
Weil man dann anscheinend doch nicht so schnell ist, wie man gewünscht hätte zu sein. Ich glaube auch, wieder eine gewisse Eigendynamik. Wir sind ja mit mehreren Leuten und alle arbeiten an dem Ding. Einer könnte sich jetzt mal hinstellen und sagen, hey, halt, stopp, Jungs, das schaffen wir doch nie. Aber bis dieser Punkt kommt, hast du schon eine ganze Zeit lang einfach nur den Kopf im Arsch und bist am Arbeiten und denkst gar nicht drüber nach. Und du machst einfach und machst und machst und machst und dann dauert es doch länger, aber egal, mach weiter, 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 weiter. Wir haben ja Überstunden gekloppt, auch wie die Blöden. Wir mussten ja die ganze Engine from scratch entwickeln, alle Systeme entwickeln und so weiter etc. Der Matthias Filler, Kollege von mir aus der Zeit, auch heute noch ein guter Freund, von dem kommt der Spruch zu der Zeit, ich atme Gothic. Weil wir wirklich, und das ist jetzt keine Übertreibung, mehr als 80-Stunden-Wochen gemacht haben. Wir haben auf Spitzenzeiten 110, 120-Stunden-Wochen gemacht. Wir sind wirklich nur arbeiten gegangen, nach Hause essen, eine halbe Stunde auf der Couch, noch ein bisschen quatschen, pennen, nächsten Tag wieder arbeiten, ja. Also das war ein Phänomen, wieder in die Welt rauszugehen nach der Entwicklung dieses Spieles durchs Bochumer Bermuda-Dreieck und mehr als dieselben 20 Menschen zu sehen. Das war überwältigend. Das war wie ein Besuch auf einem anderen Planeten für mich. Also diese Situation, ich erinnere mich da genau dran. Zum ersten Mal wieder in die Stadt gehen. Wahnsinn. Also ist halt im Modus. Man will es unbedingt mit aller Gewalt. Man hat aber dann irgendwie den Überblick verloren. So eine gewisse Eigendynamik.
Ich interpretiere das jetzt so, ihr seid auf Sicht gefahren, mehr oder weniger. Ihr hattet immer eure unmittelbare Aufgabe vor Augen, aber es hat jemand gefehlt, der so die weitere Perspektive hat. Vielleicht auch die ordnende Hand von oben sozusagen. Ein Producer, würde man vielleicht heutzutage sagen. Hat euch ein Producer gefehlt?
Naja, hätten wir einen gehabt, dann wäre es auch nicht das geworden, was es dann geworden ist. Ne? Das ist ja ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, das kann man bestimmt besser machen, viel besser machen. Mit der Erfahrung von heute weiß ich auch, dass es besser geht und wie es besser geht. Zu der Zeit damals ist es ein Experiment ja gewesen. Ne? Sowas wurde ja vorher noch nie entwickelt in der Form. Wir haben einfach die Hürden genommen, wie sie kamen und uns zu spät von Ideen verabschiedet, von denen wir vorher hätten wissen müssen, dass sie es nicht mehr ins Spiel schaffen. Das war einer der größten Fehler. Ja, dass man da nicht irgendwie seine Babys früher getötet hat.
Aber nochmal, wir wussten es nicht besser. Ja, erfahrener Producer, ist richtig, aber ich stimme auch Mike absolut zu. Wenn da jetzt über diesem Projekt, was aus diesen Köpfen entstanden ist, von uns Vieren am Anfang plus die Mad Scientists dazu, wenn da jetzt ein erfahrener, renommierter Producer drüber gesessen hätte, dann wäre das nie das geworden. Der hätte auch den kreativen Prozess, die Visionen, die wir gehabt haben, noch mit vielen Features, das wäre so von der Realität eingeschränkt worden, dass das, was dabei rausgekommen ist, realistischer gewesen wäre, aber bei weitem nicht das, was es geworden ist.
Tom hat schon richtig gesagt, nicht? Der Producer hat gefehlt, der Developer, der Ahnung hat davon, wie man so ein Projekt angeht, der hat gefehlt.
Wenn ihr sagt, das wäre nicht das Projekt geworden, das es am Ende geworden ist, was ist denn jetzt in Gothic drin, so wie wir es kennen, das nur deswegen da drin ist, weil ihr so gearbeitet habt, wie ihr gearbeitet habt? Weil da niemand gesagt hat, so jetzt mal Stopp hier, Leute.
Gute Frage.
In Extremo.
Zum Beispiel. Ja.
Ganz dämliches Beispiel. Das war mein Projekt und ich habe mich gegen jeden da durchgesetzt. Das wollte ich unbedingt. Und auch gegen den Publisher und so weiter und so weiter. Aber das ist ganz einfach gesagt legendär. Also es ist Legende geworden. Ich meine, muss man auch ganz klar sagen, das war das erste Mal, dass eine real existierende Band einen Live-Auftritt in einem Computerspiel hatte. Globally, weltweit. Das gab's vorher noch nicht.
Das war toll. Das ist ein wichtiger Teil von Gothic. Aber es ist jetzt kein definierender Teil. Also wenn In Extremo nicht drin wäre, würden wir Gothic immer noch genauso schätzen.
Du wolltest ein Beispiel haben. Sowas.
Gut, fair enough.
Was viele Leute unterschätzen und was ein ganz wichtiger Faktor ist von Qualität, in welchem Sinne du die als auch immer bei Gothic definierst. Ich will jetzt nicht irgendwie den Bogen zu weit spannen, weil ich einen Punkt machen möchte. Was Gothic zu Gothic macht, darüber können wir gleich noch reden gerne. Nenn es mal einfach eine gewisse Qualität. Die erreichst du nur durch Zeit. Du kannst dich nicht hinsetzen und kannst 100 Leute dran setzen. Die designen dir das schneller. Das ist dumm. Das geht nicht. Wenn du so eine Welt erschaffst, wenn du so ein Projekt machst von der Größenordnung, wenn du von dieser Komplexität ein Problem lösen willst, brauchst du einfach Zeit, um dann zu einer qualitativ hochwertigen Lösung zu kommen. Du musst mit der Idee eine gewisse Weile schwanger gehen, du musst es ein bisschen im Kopf rumschwimmen lassen, du musst dann nach einer Zeit nochmal drüber schauen können, musst es nochmal verbessern können und so weiter. Diese ganze Welt von Gothic, so wie sie ist, hätte in kürzerer Zeit nicht entstehen können. Nicht, wenn man parallel auch noch eine Engine entwickelt, 1000 Feature entwickelt, ein Kampfsystem entwickelt und. Klar, auf jeden Fall, ich würde es heute besser machen. Ich würde von Anfang an sagen, wir brauchen die 3 Jahre. Wahrscheinlich kann ich jetzt das besser abschätzen mit meiner Berufserfahrung und so weiter etc. Damals waren wir zu blauäugig. Wir haben auch bestimmt noch andere Fehler gemacht. Wir haben auch bestimmt Ressourcen verschwendet. Wir haben, wie gesagt, die Babys nicht früh getötet und so weiter. Da könnte ich ein Buch drüber schreiben, was wir da alles falsch gemacht haben. Aber wichtig ist auf jeden Fall die Erkenntnis, dass ein kreativer Prozess auf diesem Komplexitätslevel, der braucht auf jeden Fall Zeit. Punkt. Kannst du nicht sparen. Ja, oder wenig. Ja, du kannst dich ein bisschen mehr fokussieren. Aber du weißt ja auch noch nicht genau, wo die Reise hingeht, weil es natürlich auch noch viele weiße Flecken auf der Karte gibt, wenn du anfängst, das Ding zu bauen. Dir ist ja nicht alles bis ins Detail klar am Anfang.
Ich übersetze es jetzt für mich mal so, dass die Idee gereift ist, wie ich dich verstanden habe, Mike, und dass zu dem Zeitpunkt, wo es dann hieß, so jetzt muss es aber auch wirklich fertig werden in diesen letzten 4 Wochen, dass nur deswegen so gut zusammengekommen ist und nicht irgendwie eine Chimäre geworden ist, weil zu dem Zeitpunkt alle eine klare Vorstellung davon hatten, was das Spiel sein soll. Ist das richtig interpretiert?
Ja, also ohne die Vorbereitungszeit wäre das nicht möglich gewesen. Ganz klar, auf jeden Fall.
Hattest du das Gefühl, dass in dem Team zu dem Zeitpunkt, wo das fertig gemacht wurde, also in den letzten Monaten, dass alle eine klare Vorstellung davon haben, was Gothic sein soll?
Nein, aber die an den Bereichen gearbeitet haben, wussten, wo die Reise hingeht in den jeweiligen Bereichen. Also ich glaube nicht, dass zum Beispiel jeder Level-Grafiker eine klare Vorstellung davon hatte, wie die Story jetzt aussieht oder wie die Quests aussehen oder weißt du, was ich meine? Also nicht alle hatten einen Überblick über alles. Nur wenige hatten den Überblick über alles. Ich würde sagen, keiner hatte den Überblick über wirklich alles. Es gab wenige, die hatten den Überblick über relativ viel und viele, die hatten den Überblick über ihren Bereich. Nur.
Das klingt jetzt gerade wie die Gothic 3 Story. Da scheint es ja auch so ähnlich gewesen zu sein, dass der Überblick über dieses Megaprojekt gefehlt hat. Was ein bisschen, wie soll ich das sagen, ein bisschen komisch ist, weil man sollte ja meinen, ihr hättet zum ersten Projekt eigentlich schon gelernt.
Haben wir ja. Wir haben es ja dann beim zweiten Teil bewiesen. Wir haben den zweiten Teil in 11 Monaten rausgehauen. Das müssen wir erstmal einer nachmachen, mein Lieber.
Stimmt.
14.
Was?
Egal.
In meinem Buch waren es 11.
Ja, das ist auch was, aus der Außensicht ist das immer leicht, sowas zu sagen. Wenn man in solchen Prozessen und in den Firmen drin ist, ist das immer nochmal eine ganz andere Geschichte. Und wir hatten das zum Beispiel neulich bei Deck 13, das Thema auch. Die ist ja auch eine Firma, die ewig existiert und die auch Schwierigkeiten hatten, über ihre Jahrzehnte hinweg Projektmanagement richtig in den Griff zu bekommen. Das ist eine Disziplin in der Gaming-Branche mit ihren Komplexitäten, die wahnsinnig schwierig ist. Ein Projekt gut zu planen und vernünftig zu managen und sowas. Also da scheitern ja, würde mal sagen, die Mehrheit von Firmen scheitert da dran, bis sie das irgendwann mal auf die Reihe kriegen.
Ich habe mittlerweile eine eigene Meinung dazu, wie sowas geht. Und eine ganz wichtige Komponente ist, starte mit einem echt kleinen Kernteam von kompetenten wenigen Leuten in ihren einzelnen Bereichen und mach so lange einen guten Prototypen. Und wenn du länger brauchst, ist es egal, weil es kostet nicht viel, bevor du skalierst. Es wird zu früh skaliert, dann wird zu viel Geld verbrannt und dann gucken alle ganz sparsam, weil irgendwann die Kohle alle ist. Das ist ein Problem, was auch viele kleine Firmen haben, denn so One-Product-Company, du willst ja nicht die Leute nach Hause schicken. Ne, zum ersten ist es unfair, weil die haben dir geholfen, das Ding da aufzubauen. Als Belohnung kriegen sie einen Arschtritt, soll nicht sein. Und zweitens, such dir mal neue Leute, die gut sind. So, und das ist klar, ne, das hatten wir ja immer. Wir haben ja immer uns von einem Projekt zum nächsten gehangelt und mussten dann sozusagen sofort wieder die Anschlussfinanzierung haben, hatten noch zwischendurch mal Phasen, in denen kein Geld da war, wo ich dann vor dem Team gestanden habe und gesagt habe, Leute, sorry, wir haben jetzt einen Interessenten, wir verhandeln gerade, sowas zieht sich hin, es kann sein, dass es 2-3 Monate keine Kohle gibt, seid ihr damit fein? Weil wenn wir jetzt das Ganze rushen, dann ziehen die uns nur noch mehr über den Tisch, wir kriegen einen besseren Deal hin, wenn wir in Ruhe verhandeln, so, geht ihr das mit? Und die haben das auch fast alle gemacht, mal hat einer gesagt, nein, meine Frau hat gerade ein Kind gekriegt, ich kann auf keinen Fall auf Kohle verzichten und dann wurde halt das Team gefragt, ist das okay, wenn der XY trotzdem sein Gehalt kriegt, sind damit alle fein. Ja, waren alle fein, super, alles klar. Und dann haben wir das so gespielt, ja. Und dann sind wir durch so manche Durststrecke durchgekommen. Das ist 2-3 Mal in der Geschichte von Piranha Bytes zugelaufen.
Also gerade bei so einer langen Entwicklung wie jetzt der von Gothic 1 zum Beispiel über mehr als 3 Jahre, heutzutage würde man ja auch immer sagen, die Vision ist wichtig. Also dass über so eine langen Zeitraum eine klare Vorstellung davon existiert, was soll denn das Produkt sein, das da am Ende rauskommt. Da zielte ich vorhin auch mit meiner Frage so ein bisschen hin. Was würdest du denn sagen, Mike, hattet ihr von Anfang an eine klare Vision davon, oder du spezifisch als derjenige, der ja auch so die kreative Leitung hatte, hattest du eine klare Vorstellung davon über diesen ganzen Zeitraum, was das Endprodukt sein soll, oder war das ein ständiger Wandel?
Es ist auf jeden Fall halb-halb. Ja, es ist schon eine Vision da, nicht in allen Details, und von einigen Ideen muss man sich verabschieden, weil man sie einfach als schlechte Ideen identifiziert. Und es ist auch ein bisschen Opportunismus. Viele Menschen arbeiten daran, ja. Zwei Monster geplant ist. Monster A soll ganz früh im Level vorkommen und Monster B soll später vorkommen und schwerer sein. Und aus irgendwelchen Gründen haben die Artists es verbockt und Monster B sieht irgendwie total scheiße aus und total schwach und passt überhaupt nicht. Dann tausche ich die Dinger einfach aus und bin fertig damit. Also ein Pragmatismus ist halt auch ein Teil der Gleichung. Das Nehmen, was man hat, und daraus das Beste bauen. Aber im Sinne der Vision, und die Vision ist natürlich diese übergeordneten Design-Pillars und so weiter, was soll es sein? Das hatten wir schon versucht für uns da zu machen vorher. Ja? Also welcher Designphilosophie wollen wir folgen und so weiter. Natürlich jetzt nicht jeder Charakter am Anfang designt, natürlich noch nicht jede Fraktion designt. Wir sind ja angefangen zu entwickeln und auch schon die Engine zu programmieren, ohne dass es inhaltlich wirklich klar war, was wir wollten. Also es ist schon von Anfang an ein Projekt gewesen, was on the fly zusammengeschraubt wurde.
Okay, das ist jetzt so eine Frage, die gerade irgendwie nicht reinpasst, aber ich würde sie jetzt trotzdem kurz stellen, bevor wir dann wieder ansetzen, wo wir gerade waren. Diese Mad Scientist-Leute, wurden die irgendwann mal integriert? Oder ist das ewig parallel weitergelaufen?
Bis zum Ende, bis zur Fertigstellung von Gothic 1 waren die ihr eigener Laden sozusagen, ihre eigene Abteilung. Das wollten die nie. Die wollten immer selbstständig bleiben.
Und habt ihr jemals jemanden übernommen von denen? Oder haben sich die Wege dann getrennt?
Als wir dann fertig waren, die hatten ja genau dasselbe gemacht wie alle anderen. Die haben sich auf einen 2-Jahre-Entwicklungsdeal eingelassen und sitzen dann da 3 Jahre und 4 Monate, wollen mal irgendwann mit ihrem Leben weitermachen. Ja, es sind Studenten gewesen, die gedacht haben, wir verdienen jetzt mal schön Geld und machen mal 2 Jahre neben dem Studium da so ein Spiel und sitzen dann da Vollzeit dran, länger als geplant, und hatten dementsprechend auch eine Krawatte, ja. Das hat denen nicht gefallen. Sie haben es aber bis zum Ende durchgezogen.
Und was ich definitiv gelernt habe in dieser Zeit ist, bei einem solchen Projekt niemals mehr zeitgleich eine Engine entwickeln. Nie. Never ever.
Also ich muss jetzt noch mal ein bisschen was Gutes sagen auch dazu. Ich meine, die kritischen Fragen sind gerechtfertigt, auf jeden Fall. Und wie gesagt, heute würde ich es anders machen. Aber jetzt 2 Jahre anzusagen und 3 zu brauchen, wenn man es zum ersten Mal gesagt hat, come on. Also so 100%ig unterirdisch ist es jetzt auch nicht. Ja, also es ist schon schlecht, aber
es kommt ja immer auch darauf an, was am Ende dabei rauskommt. Ne? Und da haben wir natürlich bei euch einen Fall, wo das Endergebnis das durchaus gerechtfertigt hat, die Mühen. Und mir ist auch klar, das ist ein moderner Blick da drauf. Aber ich würde euch die Frage trotzdem gerne noch stellen, wenn wir beim Thema Crunch sind. Mir ist bewusst, damals war das kein Thema in der Branche, Crunch, insbesondere wenn junge Leute an einem Herzensprojekt arbeiten. Aber ihr spezifisch als Mitgründer und Firmenbesitzer und der Stefan insbesondere als Geschäftsführer, hattet ihr keine Skrupel dabei, die ganze Mannschaft dann festzunageln darauf, über Monate hinweg ihr Leben aufzugeben?
Die haben das freiwillig gemacht. Keinem wurde das abverlangt. Da hat keiner irgendwie 1 Cent weniger gekriegt, der keine Überstunden gemacht hat. Das war einfach so eine Stillübereinkunft. Ich bin auch mit Sicherheit Spitzenreiter in der Stundenliste oder zumindest unter den Top 3. Wir haben ja nicht irgendwelche Leute da getrieben. Wir sind ja vorgerannt und haben das gemacht, weil wir es unbedingt so gut machen wollten in der Zeit, die wir hatten, wie wir konnten. Und rückwirkend betrachtet ist mir klar, und das wurde mir dann auch relativ nah nach der Entwicklung von Gothic 1 klar, als ich wieder ein bisschen Abstand hatte und klar denken konnte, dass es absoluter Irrsinn ist, da 100-Stunden-Wochen hinzulegen und sich da so hart rein zu verbeißen. Hätte man 2 Wochen zwischendurch Urlaub gemacht, man hätte immer noch Überstunden machen müssen, aber man hätte mit einer vernünftigen Anzahl von Überstunden genau dasselbe Ergebnis erreicht, weil man einfach ausgeruht gewesen wäre und eine klare Birne gehabt hätte. Ja. Das war so ein bisschen Kopf durch die Wand. Das muss jetzt. Wir haben uns da richtig reingesteigert. Das ist dumm. Heutzutage passiert das nicht mehr. Auch in den späteren Jahren bei Piranha Bytes, da waren vielleicht mal 1 Wochenende, wo ich mal Leute gebeten hatte, ausnahmsweise zu kommen im Jahr. So, da hat jeder Dienst nach Vorschrift gemacht dann am Ende. Das haben wir dann in den Griff gekriegt.
Ja, aber ich merke schon langsam, bei diesem Podcast ist mein Lieblingssatz, wir wussten es nicht besser. Und das zweite ist, Mike hat gerade was ganz Wichtiges gesagt, bis ich mal wieder klar denken konnte. Das ist wirklich so gemeint. Du warst so dermaßen in diesem Ding drin, in diesem Projekt drin, in diesem viel zu großen, umfangreichen Werk, dass du wirklich nicht unbedingt immer klar denken konntest.
Das ist schon ganz eindrucksvoll, was das mit einem macht, so in einem Projekt drin zu stecken. Was habt ihr denn gemacht, als das Master abgegeben war? Habt ihr irgendwie gefeiert? Ins Bett gefallen?
Bestimmt haben wir gefeiert. Es ist schon so lange her, dass ich mich jetzt nicht mehr an Details erinnere. Ich weiß auf jeden Fall noch, wie ich in die Stadt gegangen bin, wie ich mir vorkam wie auf dem Mars.
Ja, und ich weiß einfach, dass ich so viele Leute wie möglich am 15. März 2001 zusammengesammelt habe. Und wir sind in den Saturn, in der Fußgängerzone von Gelsenkirchen, Bahnhofstraße, gegangen und haben den Store-Check gemacht. Und da standen irgendwie, weiß ich nicht, ein Dutzend oder 20 Piranhas vor dem Regal, wo dann die Stapel von unserem Spiel lagen. Also das ist eine der wichtigsten Feiern, an die ich mich erinnere.
Wie zufrieden seid ihr mit Gothic, mit dem ersten Spiel?
Es gibt viele, viele Sachen, die ich gerne noch verbessert hätte. Unterm Strich ist es aber für das, was es ist, finde ich gut. Das wurde ein bisschen gebasht wegen der Bugs und so. Ja, okay. Ich bin schon zufrieden damit. Größte Manko aus meiner Sicht an dem Titel ist, dass die Storydichte nach dem ersten Kapitel so hart abnimmt. Ne, das ist einfach dann klar der Beschneidung zu schulden. Da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gesehen. Aber generell finde ich es schon ganz gut. Es gibt doch ein paar Game-Design-Details, die ich rückwirkend anders entschieden hätte. Zum Beispiel hatte Gothic 1 keine Equip-Conditions, zum Beispiel, wenn man da geschafft hatte, irgendwie die Typen von hinten umzuhauen und ihm die beste Axt des Spiels abzunehmen, hätte man die beste Axt des Spiels. Das war vielleicht nicht so schlau. Also es gibt schon ein paar Punkte, die ich kritisiere. Unterm Strich finde ich es gut. Also dafür, dass das erste Ding war, was wir gemacht haben, muss ich sagen, ja, it is what it is. Kann ich mitleben.
Also das ist ja schon erstaunlich bescheiden. Dann frage ich mal andersrum. Gothic ist ja Kult. Es gilt ja nun wirklich vielen Menschen da draußen als ein Meisterwerk, Lieblingsspiel, hat schweren Eindruck gemacht, Generationen von Spielern geprägt, würde ich fast sagen. Ja, nicht nur in Deutschland, auch insbesondere im osteuropäischen Raum. Wie erklärt ihr euch das? Was gefällt den Menschen an Gothic?
Es ist natürlich wie immer eine Kombination von Faktoren. Aber das wichtigste Ding ist, glaube ich, nach wie vor die Welt. Die Welt und die Atmosphäre von Gothic ist einfach etwas, was es in der Form so noch nicht gegeben hat. Es ist immersiv, es ist glaubwürdig, du kannst dich drin verlieren. Du verstehst die Welt auch sehr schnell, weil, nochmal, da diese Kombination wieder mit dem Wiesiwig-Prinzip, what you see is what you get. Du läufst durch den Wald und in der Nähe steht ein Vieh. Es ist halt doppelt so hoch wie du und hat solche Zähne. Ist das eine gute Idee, da jetzt weiterzugehen? Nein, das verstehst du sehr schnell. Und was ebenfalls, glaube ich, mit dazu kommt, ist, dass die NPCs bei uns nicht einfach nur Questgeber sind oder Metzelopfer oder, sondern du guckst dir das an, wie sie ihren Tagesablauf haben, wie sie auch mal abends chillen und ein Joint durchrauchen. Ach ja, es war ja kein Joint, es war ja Sumpfkraut. Und das Ganze ist believable. Und dann fällt dir auch auf, ich bin ja einer von denen. Ich mit meinem namenlosen, ohne großartige Geschichte versehenen Hero. Ich bin einer von denen. Weil ich kann dieselben Animationen. Was die können, kann ich auch. Ja? Ich kann mir auch ein Pfeifchen durchziehen. Ich kann auch trinken. Ich kann mir Fleisch braten. Ich kann mein Schwert spielen und schleifen. Alles, was ich die machen sehe, kann ich auch machen. Und eine der großartigsten Spieleserien schlechthin ist die Witcher-Serie. Aber Geralt ist anders. Er sieht anders aus. Er hat andere Fähigkeiten.
Er hat eine eigene Meinung, die er dauernd kundtut auch. Ne? Er hat einen starken Charakter.
Richtig, richtig. Unser Hero ist maulfaul. Er kann alles, was die NPCs anziehen, kann er auch anziehen. Er ist einer von denen.
Ja, das ist auch Absicht, ne? Also der ist schon so designt, dass du ihn besetzen kannst. Das ist auch so ein bisschen erst aus der Not geboren, weil ich natürlich nicht irgendwie, wenn ich ein Spiel mache, was komplett Sprachausgabe hat, das war damals auch das erste Mal, ne? Wie, weil es alles in Sprachausgabe machen, nicht nur den ersten Satz, wenn du mit einem sprichst, nein, komplett alles, bist du wahnsinnig, wir müssen das alles machen, das war ein richtiger Kampf, ja. Das wollten die nicht. Keiner wollte die komplette Sprachausgabe, ich habe drauf gestanden, ich habe gesagt, wir müssen das machen, das geht nicht ohne. Das muss ja lebendig werden, also die Lebendigkeit der Welt, wir reden von damals, ja, heute ist das alles normal. Die Lebendigkeit der Welt im damaligen Vergleich ist, glaube ich, ein Punkt, dass du selbst als Teil davon funktionieren kannst als Spieler. Ich glaube, dass du auch relaten kannst ein bisschen. Meine Frau hat das dann später gesagt im Nachgang als einen Punkt, der war mir selber gar nicht so klar tatsächlich. Die Idee Gothic 1 kommt unter anderem deswegen so gut an, weil sich jeder damit identifizieren kann. Niemand will eingesperrt sein. Alle wollen ausbrechen. Und das habe ich überhaupt gar nicht verstanden, als ich es gemacht habe. Aber das stimmt. Ja, also das ist auch ein Faktor davon. Und ich glaube, es gibt eine ganze Kette von Gründen. Den einen Grund wird es nicht geben. Es gibt ein paar, die mir einfallen, unter anderem die spielerische Freiheit. Das Spiel leitet dich nicht, zwingt dich nicht. Geh in den Wald, lass dich fressen. Spiel nicht die Story so, wie sie vorgesehen ist. Geh zuerst in ein komplett anderes Lager. Spiel da, funktioniert. NPCs, die dich überraschen. Dinge, die du tust, wo du merkst, da haben die Entwickler doch dran gedacht. Ja, auch bestimmten Bugs, wo sie nicht dran gedacht haben, aber eben auch viele Orte oder Stellen, wo der Spieler überrascht wird, wo der Spieler versucht, Grenzen auszutesten und der Entwickler zeigt ihm, ja, hier war ich auch. Guck mal, hier haben wir dran gedacht. Und ist auch ein Teil davon, ja, glaube ich. Ist eine Frage, die mir oft gestellt wird und ich habe sie bis jetzt nicht irgendwie in einen Satz komprimiert gekriegt. Ich glaube, das sind ein paar Gründe, die da zusammenkommen.
Das werden wir in unserer Podcast-Folge dann auch zu ergründen versuchen und schauen, ob wir diese Frage beantworten können. Aber das klingt natürlich alles sehr logisch und nachvollziehbar, das stimmt. Ich hätte noch eine kurze Frage in Richtung Mike, denn wenn ich das richtig gesehen habe, dann wolltest du als nächstes Projekt ja gar nicht Gothic 2 machen, sondern erstmal was anderes, richtig?
Es sollte einen Shooter geben mit dem Arbeitstitel Unplugged. Und da ging es darum, dass irgendwelche Außerirdischen auf die Erde kommen, der Menschheit den Strom abgedreht haben und du da dich durch die Überreste der Zivilisation kämpfen solltest. Das war mit, ach du meine Güte, wir waren da alles dabei.
Naja, das war doch diese eine Tochterfirma, die wir da auf einmal auch hatten.
Ja.
Namens Code Cult. Die hatte ihre eigene Engine wieder.
Genau, und dann sollte es ein Shooter sein, weil das ja dann irgendwie modern und in war, dass man seine Engine gefälligst mit einem Shooter präsentiert. Und dann habe ich dann angefangen, da zu wirken. Aber dann kam ja diese Geschichte mit dem Add-on zu Gothic, was dann hinterher Gothic 2 wurde, wenn du dich erinnerst.
Ja.
Und das ging nicht. Also ich dachte, es würde von der Hälfte des Teams von Piranha Bytes das Gothic 1 Add-on produziert. Und insgeheim hatten sie in der Führungsetage von Phenomedia längst beschlossen, das als Gothic 2 zu verkaufen, weil das mehr Geld gibt. Und ich habe nicht mir 3 Jahre und 4 Monate den Arsch aufgerissen, um mir anzugucken, wie das Spiel, was ich gerade irgendwie auf die Welt gebracht habe, sofort wieder verheizt wird im nächsten Teil, weil bei den Leuten Erwartungshaltungen irgendwie geschürt werden, die wir nicht erfüllen können, weil wir nur ein Add-on liefern und da Gothic 2 draufschreiben. Hallo, geht's noch? Und dann bin ich damals zum Stefan Juhl gegangen, zum Teamleader des Add-on-Teams. Dem war das völlig egal, glaube ich. Also ich habe dem das gesagt, so wie ich es dir gesagt habe jetzt. Und ich habe dann nur als Antwort bekommen, danke für dein Feedback, Mike, das wäre dann alles.
Tja.
Ja, und das Ende vom Lied war dann, das Team wurde aufgelöst und wir haben uns da draufgesetzt, gesalvaged, was wir konnten und haben dann Gothic 2 gemacht, weil die Firma das so wollte. In den 11 Monaten. Und die 4 Monate, die du dann noch dran gedichtet hast, haben die gemacht. Aber ich kann dir sagen, wir haben das meiste weggeworfen.
Jupp. Ich weiß es. Ich habe das sehr wohl sehr gut verfolgt.
Ein unrühmliches Kapitel in meinem Leben.
Ah.
Mir sind einige Leute noch böse bis heute, aber das konnte ich nicht durchgehen lassen. Dann hätte ich selber nicht mehr ruhig schlafen können.
Okay, die ganze Geschichte um Gothic 2 erzählen wir dann in einer anderen Podcast-Folge. Da stehen wir wieder bei euch auf der Matte in, keine Ahnung, 2, 3 Jahren. Mal schauen, wenn es soweit ist. Jetzt erstmal an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank für das lange und ausführliche Gespräch über die Entstehung von Gothic.
Ja, danke euch. War nett.
Danke für die Einladung und fahren fest.